Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Wir haben den 27. Dezember, 16.43 Uhr. Es ist nicht beschneit draußen, sondern einfach eine okaye Kühle. Es ist auch nicht zu kalt, glaube ich. Wir waren eben kurz draußen Müll wegbringen. Waren so wahrscheinlich 13, 14 Grad. Der kleine Wintereinbruch von vor Weihnachten hat nicht angehalten. Aber was angehalten hat, ist natürlich unsere Lebensfreude.
Sprich für dich.
Ich dachte, mir fällt schon, während ich diesen langen Satz sage, fällt mir schon irgendwas ein fürs Ende und mir ist nichts eingefallen. Ja.
Warte mal, hast du auch gerade einfach angenommen, dass irgendwie alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Herr Sternchen und so weiter, dass die alle Weihnachten feiern? So? Einfach, hast du einfach so gesagt?
Fröhliche Festtage, sorry. Schöne Ferien. Hallo, Ferien. Wir haben Ferien.
Also ist einfach angenommen,
dass alle Ferien haben?
Ja, klar. Okay, krass.
Alle ordentlich arbeiten, kann ich beleidigen. Das stört mich nicht.
Nein, will mal quatschen. Wir sind ihr Hauptankerort für Diskriminierung und
Diskreditierung.
Ja. Diskreditierung auch manchmal.
Absolut.
Aber nur an manchen Tagen.
Ja, der fein arbeitende Weihnachtsmann sitzt hier vor mir. Erzähl mir mal kurz, wie waren deine Weihnachtstage?
Besinnlich, voller Glück, Freude.
Glücklich!
Ja, ganz normal.
Nein, ganz normal im Moment.
Nein, ich hab nur nicht so. Das war für mich eigentlich ein ganz normales Wochenende irgendwie. Das war eigentlich ganz cool. Es war Samstag, Sonntag, dann an den zwei Tagen nicht so viel gemacht, außer halt mit Family Zeit verbracht und so weiter und so fort. Ich gucke meinen Kalender gerade. Ja. Und gestern war für mich eigentlich schon wieder ein ganz normaler Arbeitstag, muss ich zugeben. Ja.
Aber haben wir uns nicht beide an Heiligabend, haben wir uns da nicht quasi Screenshots gefühlt geschickt, wo ich gesagt habe, ich bin gerade am Korrigieren von 8 bis 2 und habe irgendwie alles durchkorrigiert an Heiligabend? Und hast du nicht auch gesagt, dass du da hart am Arbeiten warst?
Ja, vielleicht. Nein, nicht hart, also nur so ein bisschen.
Okay,
mal
okay,
ein Stündchen
okay.
Oder so.
Ja,
okay. Ja, muss weitergehen.
Ja, das finde ich halt spannend, weil deine Nachrichten haben mich so ein bisschen durch Weihnachtszeit begleitet, im Sinne von, dass du halt auch viel am Schreibtisch sitzt. Und dann habe ich auch festgestellt, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein entspannt ist das falsche Wort, aber mein produktivstes Weihnachten vielleicht war, um es positiv zu formulieren. Im Sinne von Heiligabend noch Klausuren weggeballert, dann irgendwie Chiara noch geholfen, mein Weihnachtsgeschenke fertig machen, dann ab zu meinen Eltern, dann wieder nach Hause, dann irgendwie Weihnachtsgeschenke weiter vorbereitet mit Chiara zusammen, dann irgendwie Wohnung fresh gemacht, aufgeräumt, zum Vater gefahren von Chiara, dann nächster Tag irgendwie zur Oma gefahren, abends zurück und dann irgendwie noch mal Wäsche gewaschen und so fertig. Und dann war ich am Ende so, sind das diese Weihnachtstage gewesen? Wo ist diese besinnliche, entspannte irgendwie Zeit? Und Chiara und ich waren die ganze Zeit nur quasi am Machen hier zu Hause. Wir haben nicht einmal irgendwie 10 Minuten oder so auf der Couch gesessen und gedacht, ach komm, wir gucken mal tatsächlich Liebe. Oder was guckt man so an Weihnachten? Weiß ich nicht. Harry Potter. Stirbt langsam. Und das habe ich gemerkt, das war, glaube ich, dieses Jahr irgendwie das erste Mal an Weihnachten. Da müssen wir, glaube ich, nächstes Jahr mal irgendwie gucken, dass wir das uns entweder ein bisschen vorentlasten oder uns irgendwie dann so Slots setzen, wo wir sagen, nee, wir kommen einfach ein bisschen später zu dem Treffen XY oder wir auch ein bisschen Zeit für uns haben. Unsere Bescherung war 17 Minuten, bevor wir dann losgefahren sind. Das war so, ja, hier, okay, auf geht's. Das habt ihr ein bisschen smarter gemacht, glaube ich, weil ihr das vorverlegt habt, ne?
Ja. Also es war so, insgesamt die Strategie war einfach, so die Abende für sich zu sichern quasi, weil das auch oft die Zeit ist, wo ich für mich gemerkt habe, dass diese ganzen Familienthemen, diese ganzen Verpflichtungen, die man hat, also gar nicht schlimm, also es ist cool,
dass es die gibt. Aber die Termine, die einfach da sind.
Termine, sozusagen. Genau.
Ja.
Die sind dann doch irgendwie oft dann auch so, dass man die irgendwie tagsüber hat, quasi teilweise in den Abend rein. Aber oft bleibt halt dann auch, wenn man irgendwie noch arbeitet oder irgendwie einen Termin hat an dem Tag, die Abende sind dann irgendwie doch so ein bisschen eine heilige Zeit, die man sich dann freischaufeln kann. Jedenfalls ging das ganz gut dieses Jahr. Das heißt, an dem Freitag gab es dann Christmas Dinner, dann haben wir gekocht und einfach quasi gesagt, hey, wir machen jetzt quasi einen coolen Abend mit Kevin allein zu Hause, Bescherung und allem drum und dran. Das war halt super entspannt, weil das halt Tag vor dem Trubel war. Das hat wunderbar funktioniert und dann halt an den Tagen grundsätzlich, Sonntag zum Beispiel auch, Sonntagabend einfach gesagt, hey, lass mal jetzt irgendwie so ein bisschen Weihnachtsstimmung noch genießen. Auch da wieder einen Weihnachtsfilm angemacht, abends ein paar Kekse gegessen und dann ja, ein paar Kerzen angemacht, dann ging das auch schon.
Guck mal, hätte man das gedacht, dass das bei dir vorhanden war und bei uns nicht, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich hätte ich es andersrum erwartet. Das wird bei uns, glaube ich, dann nächstes Wochenende. Also das ist bei uns so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, dass wo wir dann irgendwie Freitag unseren Vegan-Braten vorbereiten und dann irgendwie Samstag, Sonntag super chillig machen, wo nix dann irgendwie ist. Das ist, glaube ich, dann eher das, wo wir es dann machen, sozusagen.
Ja. Normalerweise finde ich das immer ganz geil, wenn man in der Zeit nach Weihnachten vor Silvester irgendwie die Chance hat, nochmal so ein bisschen einfach zu chillen und einfach für sich selbst zu sein und vielleicht nochmal so ein bisschen zu reflektieren und sich Vorsätze zu machen. Ich habe einfach dieses Jahr für mich entschieden, dass das nicht passt und deswegen mache ich das irgendwann Ende Januar einfach.
Warum weil auch nicht?
Das ist eh geiler, weil ich finde, Ende Januar wäre die Tage wieder länger, dass so dieser Hardcore-Winter dann vorbei ist, so ab dem 25. oder was.
Klar, weiß ich.
Ist doch nicht die.
Ist das so? Wintersonnenwende? I don't know.
Irgendwie sowas. Was ist nicht am 21. oder 25.?
Ich habe gar keine Ahnung.
Du jetzt noch zuhört, kannst du es schreiben. Ja. Jedenfalls, das ist halt irgendwie ganz geil, weil dann finde ich, ist für mich auch einfacher, diese Vorsätze, wenn ich welche mache, dann auch umzusetzen, weil ich dann weiß, okay, jetzt ist so der Frühling, der naht irgendwie, sind noch ein paar Wochen, da wird es wieder wärmer und es ist einfach geiler, als wenn man in den tiefsten Winter im 1.1. rein startet und dann die Fitnessstudios eh voll. Das ist einfach, alle haben diesen Drive und denkst so, nee, ich hab den noch nicht. Der kickt erst ein paar Wochen später. Das ist meine präferierte Vorgehensweise.
Ja, ist so ein bisschen so anpassen an die innere Uhr gefühlt. So, ne? Nicht nur, weil da jetzt irgendwie Jahresende ist und man muss dann irgendwie da das irgendwie zelebrieren, sondern eher zu sagen, wann fühlt es sich dann eigentlich für mich cooler an und dann zu sagen, naja, wenn ich merke, das Leben erwacht wieder ein bisschen, so kann ich total nachvollziehen. Verstehe ich.
Deswegen ist das einzige Widget, was ich auf dem Handy nutze, vorne auf dem Screen, ist dieses Wann ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang?
Weil du lebst nur noch nach Sonnenauf- und Untergang.
Nee, aber was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, dass es mir total schwer fällt, produktiv zu sein, wenn es noch einfach dunkel draußen ist. Wenn es wiederum heller wird, geil, wie er mein Bildschirm gerade einfach geswitcht
bei ist. Bei mir auch.
Dark Mode und auf einmal als dunkel auch. Gesagt, was ist auf dunkel geworden. Ja. nee, aber wenn es dann irgendwie, wenn ich aufwache und ich merke, so die Sonne geht auf, dann kann ich mich auch motivieren, irgendwie nochmal rauszugehen, ins Fitnessstudio zu gehen, auch vor der Arbeit und so weiter. Und das habe ich halt im Herbst gemerkt, dass es so funktioniert. Dann kam der Winter, dann funktioniert das nicht, weil es einfach eklig war, es war einfach dunkel. Und jetzt warte ich wieder auf die Zeit, wo ich glaube, dass es wieder funktionieren kann. Wir werden es sehen.
Ich würde mal sehen. Ich muss zugeben, ich finde das morgens gar nicht so schlimm. Abends ist es für mich Killer. Wenn ich merke, ich komme irgendwie um, weiß ich nicht, 4:30 oder 5 nach Hause und dann ist es dunkel, dann merke ich, ey, ich habe das Gefühl, ich würde jetzt einfach nur duschen gehen, kurz was essen, dann gehe ich ins Bett. Und dann ist so, ach scheiße, dann haben wir aber erst 7. Und das ist, ich finde, also da merke ich, dass da mich das irgendwie stört, aber morgens ist es irgendwie gar kein Problem für mich. Das ist irgendwie ganz witzig, dass ich das merke. Was sind denn so deine Top- erzählenswerten, nicht zu privaten Weihnachtsgeschenke, die es gab. Gab es was? Habt ihr euch was geschenkt? Habt ihr irgendwie was zelebriert? Oder seid ihr erwachsen und macht sowas nicht mehr?
Doch, Geschenke gehören dazu. Ich glaube, eine Sache ist offensichtlich, für die YouTube schauen. Ich habe jetzt so geile Kopfhörer, die ich gerade trage. Ich hatte vorher so für 7 Euro so Kabelkopfhörer mir mal gekauft. Die habe ich dann immer so auf der Arbeit und für unsere Podcasts noch benutzt. Nachteil bei denen ist, die waren einfach so schlecht, dass ich die ganze Zeit irgendwie so gerauscht habe. Also haben mir andere gesagt. Und die Leute haben sich selber gehört teilweise, weil die einfach so schlecht isoliert waren. Deswegen habe ich gesagt, hey, was wäre was ich im Alltag gut benutzen kann, was mir das Leben leichter macht? Und diese Kopfhörer sind halt jetzt die Antwort auf diese Frage oder zu diesem Problem. Deswegen, das war auf jeden Fall was.
Voll gut.
Sonst habe ich auch viele Kleinigkeiten so bekommen. Ich habe jetzt einen AirTag an meinem Schlüssel.
Bei mir ist jetzt die Batterie leer gegangen bei den alten. Jetzt muss ich die theoretisch wechseln.
War das ganze AirTag-Ding oder kann man die Batterie wechseln?
Nee, du kannst die Batterie wechseln.
Ah, okay.
Aber musst du halt machen. Das sind halt diese Knopfzellen. Du musst theoretisch Knopfzellen bestellen. Okay. Und da ist die Frage, ist es so wichtig, den AirTag zu haben? Muss ich jetzt mal gucken. Die
Klar,
Batterie mal wechseln. Ja, aber er hat, glaube ich, irgendwie 1,5 Jahre oder so hat es gehalten.
Okay. Ja, das ist immerhin. Okay.
Das ist gut. Ja.
Das kann ich noch erzählen. Und dann habe ich so, was habe ich noch bekommen? So, das, was man mittlerweile so bekommt, wenn man so über 30 ist. So,
Duschgel, Socken.
Ja, Duschgel, ganz viele. So, Duschgel, Duschschaum, Duschbodylotion. Ist super geil. Kaufe würde ich mir selber nicht kaufen, aber ist halt tatsächlich einfach geil. Riecht einfach viel besser als das, was man irgendwie für 50 Cent bei DM bekommt, was ich mir sonst immer hole. Also nichts gegen diese 50 Cent Duschgels, aber
ja, einfach geruchsmäßig, sowas, hast du jetzt
gesagt. Ja. Genau. Und für meinen Rasierapparat, womit ich mir schön meine Pläte immer mache, habe ich so, so Kartuschen bekommen. Damit kannst du jetzt, kann ich jetzt austauschen. Das ist eine Flüssigkeit, Kartuschen, die den reinigt. Also das ist eine alkoholhaltige Flüssigkeit, die packst du rein und dann, wenn du fertig bist, drückst du ein Knöpfchen, dann reinigt das Ding sich automatisch. Und da gibt es so eine Alkohollösung, die halt zur Reinigung verwendet wird. Die musst du aber alle paar Wochen mal austauschen, weil sonst reinigt die sich quasi mit dreckigem Wasser. Und
dann, ja, ja, klar. Ah, interesting. Ich habe noch nie meinen Rasierer gewaschen. Muss ich noch machen?
Weiß nicht, vielleicht, wenn du irgendwann so Pickelchen bekommst irgendwo, dann
ist... Geht eigentlich. Ich muss nicht, aber accidentally unhygienic.
Nein. Es ist ja bei mir was anderes, wenn du den Kopf mitmachst und so. Das ist next level. Und dann, ich erinnere mich nicht so, aber ich habe tausend Kleinigkeiten bekommen. Ja.
Deswegen, ich habe ja extra nur nach den Top, damit keiner traurig ist, wenn man es dann hört und man denkt, ah, was ist denn mit meinem Geschenk?
Nee, das wären so die Sachen, an die ich mich sofort erinnern konnte. An den Rest kann ich mich auch bestimmt erinnern. Ich habe Gutscheine bekommen. Oder? Ja.
Und bei dir? Ja.
So?
Ja, unsere beiden, also die coolsten Sachen waren eigentlich, das durfte ich ja selber mich bestellen. Meine Mom musste mir das schon quasi vor einem halben Jahr sagen, du darfst dir nicht den Flowseekers Dingsi-Bumsi, den Poncho bestellen, weil ich ja schon immer, wenn die mal Jungs mal zu Besuch waren, quasi immer gesagt habe, wann kommt eigentlich der Poncho?
Ja,
also so ein Bademantel-Ding fürs Surfen oder fürs Tauchen, jetzt, wo man einfach das Ding drüber ziehen kann, sich perfekt darunter umziehen kann oder danach drüber ziehen kann. Total praktisch und gut. Und endlich haben sie ja die Dinger hergestellt, jetzt kurz vor Game Over sozusagen. Und deswegen, das wusste ich schon, dass wir das bekommen und die sind super cool. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, das ist super. Und von Chiara habe ich, ich habe ja schon mal vor 10 Tapes ungefähr vielleicht vor 8, erzählt, dass wir sehr viel Spaß mit den YouTube Battle Rap Sachen hatten, weißt du noch? Aha. Und da gehen wir jetzt im März schön zu Don't Let the Label Label You nach Düsseldorf zu so einem geilen Rap-Battle-Ding. Nice. Und dann stehen wir da in der Menge. Deine Mutter hat er gesagt. Das wird richtig witzig, glaube ich. Ja, das wird funny. Ja, und ansonsten, Chiara und ich, war bei uns, haben wir es relativ easy gemacht dieses Jahr, weil wir ja jetzt umziehen, in anderthalb Monaten quasi. Und dann ist das eher so, weil ich habe ja schon mal gesagt, vor einem Jahr quasi, wie viele Tapes sind das? 60? I don't know. Dass wir uns jetzt in der Regel eigentlich immer so vielleicht gemeinsam sinnvolle Sachen schenken wollen, wie gemeinsam ein neues Bett, wie gemeinsam keine Ahnung was. Und das muss man halt dann mal gucken, wenn wir dann umgezogen sind, was jetzt eigentlich dann so ansteht, was wir dann so brauchen und was nicht und so. Genau.
Ein Dyson-Staubsauger vielleicht? Ach, habt ihr schon.
Ne? Vielleicht.
Das ist eine gemeinsame, sinnvolle Sache.
So. Mhm. Ja. Das war tatsächlich das Geschenk vor 2 Jahren. Ah, dass wir uns gemeinsam geholt haben.
Ja. Stimmt, da war es.
Genau.
Ein Thermomix? Ah, habt ihr auch schon? Sorry.
Ah, ich weiß. Ja, jetzt, deswegen, wir sind heute so ein bisschen dabei zu gucken, was muss eigentlich mit, was bleibt hier, welche Sachen sortieren wir aus und so. Das war jetzt heute quasi war Umzugsstart, deswegen war das Thema Umzug gerade spannend. Wir waren im Keller, haben voll viel weggeschmissen, haben festgestellt, warum hebt man eigentlich, also ich weiß nicht, ob du das auch manchmal hast, so eine Zeit lang, so Kartons von neuen Geräten, die man so aufhebt und man denkt so, wozu eigentlich? Also wenn es kaputt geht und ich zurück sind, dann brauchen die nicht den Originalkarton. Das ist nicht das, was die brauchen, die Menschen. Aber irgendwie war der Keller dann irgendwie voll mit so ein paar Kartons, wo man so denkt, so von den Bildschirmen oder so. Und das haben wir mal alles entsorgt.
Voll gut.
Und Umzugskarton ist hochgenommen und jetzt fängt es langsam so ein bisschen an, ja. Und wir haben festgestellt, so viel Stuff nehmen wir gar nicht unbedingt mit. Sondern wir würden eigentlich ganz gerne einiges hier in der Wohnung lassen, sozusagen. Weil es halt einfach noch viel Kram ist von Chiaras WG auch. So, und das brauchen wir jetzt nicht zwingend mitnehmen und das brauchen wir auch gar nicht so zwingend. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht Coco kommt, also hier von den Flowseekers kommt am Montag mal rum wahrscheinlich, sich die Bude angucken mit seiner Freundin, weil die vielleicht unsere Nachmieter werden.
Das wäre cool.
Das wäre richtig witzig. Der einzige Nachteil daran wäre halt nur, dass du die halt nicht so, oder ich will die halt nicht abziehen mit so Übernahmesachen. Weißt du, wenn du jetzt irgendein Random bei Immo-Scout suchst, dann kannst du halt sagen, ja, also wir würden gerne das und das und das und das und das alles in der Wohnung lassen für den und den Preis. Ja, wenn du die Wohnung willst, dann kannst du das natürlich auch reinziehen. Nein, natürlich, aber genau, das mal gucken. Und Coco will ich jetzt nicht die siffige Waschmaschine von Chiaras WG quasi noch eigentlich überlassen. Aber gut, vielleicht wollen sie die auch haben übergangsweise. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, die kommen Montag mal angucken. Und dann haben wir festgestellt, ich habe gestern mich mal dran gesetzt, Ummeldung für Internet und whatever so gemacht. Ich habe für mich beschlossen, dass wir nicht diese Umzugsschilder uns besorgen für vor die Tür, weil wir parken einfach beide Autos vorne da und dann fahren wir am Tag des Umzugs weg und dann ist da eine groß genug Lücke für einen Transporter. Weil da kriegt man eh keinen Strafzettel und das ist wurscht. Weil diese Schilder muss man irgendwie abholen, dann wieder dahin bringen und ich dachte mir, und dann kostet am ersten Tag irgendwie achten, weil es irgendwie, wenn man da ein Ticket parken muss, irgendwie, ich glaube, 32 Euro und der Folgetag dann irgendwie auch nochmal irgendwie 12 bis 15 Euro. Das heißt, sie müssten dann ja irgendwie 4-5 Tage da stehen. Das wären irgendwie 100 Euro dafür, dass wir das da blockieren.
Man parkt eh jemand da am Ende.
Im Zweifel das. Dann hast du den Stress, dass du eh Ordnungsamt anrufen musst. Und da habe ich mir das Gefühl, das kriegen wir auch so irgendwie hin. Und im Zweifel können wir uns auf die First-Parkplätze stellen oder sogar nach unten zum Keller fahren und dann da irgendwie wegräumen. Ja, deswegen, das sind so die Sachen, die jetzt gerade so anstehen. Und dadurch wird es spannend, weil man dann so merkt, ah, okay, so Umzugsautochen, gucken, was die Kosten mieten. Diese ganzen Sachen werden jetzt konkreter, weil es ja jetzt irgendwie dann auch relativ schnell geht. Und das ist
total spannend. Warte, wann ist
Mitte Februar? 15. Ne? Februar quasi, ja, genau. Ja. Also dazu können wir rein. Und das Umzugswochenende ist dann quasi 16., 17., 18., 19. Da, wo alle Karneval feiern.
Da sind wir dabei. Ja, cool. Irgendwie klang das jetzt gerade noch so weit weg, aber ja, geht ja auch dann doch fix in 6 Wochen und dann geht's ja schon los.
Genau, das wird schon so waren. Zum Beispiel Chiara hat zu Weihnachten so eine große Wokpfanne von ihrem Dad geschenkt bekommen.
Nicht ausgepackt, einfach.
Genau, das wird so waren. Lohnt es sich, die jetzt eigentlich auszupacken oder packen wir die erst da? Zum Beispiel unser cooler Tisch wurde geliefert, weißt du? Ich hab doch mal erzählt, bei Kickstarter haben wir doch mal diesen Tisch gebackt und so. Und der kam jetzt vorgestern und der steht jetzt einfach eingepackt in unserem Keller, weil es sich halt nicht lohnt, für irgendwie 1,5 Monate jetzt den hier aufzubauen. Und jetzt bin ich die ganze Zeit aufgeregt und wir wissen, ob der cool ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber das ist, ja klar, der steht jetzt einfach im Keller. Und ich habe dann irgendwann umgezogen, weil es einfach viel praktischer ist.
Ja, klar, verstehe ich.
Ja, und dann so Kleinigkeiten wie praktisch zum Beispiel nächste Woche Montag. Chiaras Cousine hat zufälligerweise eine Waschmaschine abzugeben, weil die jetzt nach München ziehen. Voll günstig, dass er dieses Praktische in der Familie immer die abzugeben hat. Dann kriegen wir jetzt eine coole Waschmaschine für relativ wenig Geld. Müssen wir kurz nach Düsseldorf cruisen, da die Waschmaschine abholen. Ich hoffe, Chiara ist stark genug, um die Waschmaschine zu tragen mit mir.
Locker.
Ich glaube auch.
Jetzt sind moderne Waschmaschinen, die sind nicht mehr so schwer gefühlt.
Echt nicht?
Nee, die werden
schwerer vielleicht.
Okay. Nee, diese modernen Waschmaschinen wiegen echt nicht mehr so viel gefühlt. Okay. Also,
kriegt ihr sozusagen Bescheid. Ja, easy. Ich glaube, Chiara nachguckt irgendwie 65 Kilo. Und dann dachte ich so, ja, das klingt irgendwie wenig. Aber das liegt ja eher so an diesen scharfen Kanten meistens und dem Unhandlichen, was es halt ungeil macht. Deswegen mal gucken. Aber Chiara soll mal schön von ihrer Arbeit eine Sackkarre besorgen und so. Dafür ist sie ja Bauarbeiterin.
Und Handschuhe, diese geilen, fetten Bauarbeiter-Handschuhe. Ja, genau. Die machen alles gut.
Ja, wir hatten auch unten dann noch so einen alten irgendwie Ventilator, der im Arsch ist und alte Boxen, die kaputt sind. Oh. Wo ich so dachte, ist nicht der Vorteil bei so Baustellen immer, dass da so Container stehen, wo man einfach allen Müll reinwerfen kann?
Schön illegal,
aber Kerl hat gerade keine Baustelle, deswegen gibt es das leider nicht. Und sonst würde ich es natürlich auch nie tun. Also
klar.
Aber das wäre halt praktisch.
Macht ihr noch Sperrmüll?
Also ja, genau. Den melden wir einfach an. Ich glaube, wir haben aber nicht viel. Es ist irgendwie eine Matratze. Und dann ist halt die Frage, wir wollen halt eigentlich das meiste irgendwie dann relativ knapp oder also irgendwie eine 1,5 Wochen, 2 Wochen davor auf eBay Kleinanzeigen setzen und dann eben den, sag ich mal, den Schrott, der nicht übernommen werden will, wird von den Nachmietern, wie dann so ein, weiß ich nicht, nehmen wir so einen Unterschrank fürs Waschbecken, super siffiges altes Holzding so, aber dann einfach für Selbstabholer, 0 Euro, kann sich jemand mitnehmen, der es vielleicht irgendwie noch gebrauchen kann.
Ja,
und alles, was davon übrig bleibt, kommt quasi auf den Sperrmüll sozusagen.
Verstehe.
Das ist so ein bisschen der Plan. Erstmal jetzt eBay zu füttern, im Zweifel für sinnvolle Sachen, wie zum Beispiel den Kühlschrank oder so, irgendwie bei Bekannten zu fragen, weil von den Leichtathleten sind jetzt gerade viele am Ausziehen und so, zu fragen, hey, wollt ihr das haben, bevor wir es jetzt irgendwie auf eBay kloppen? Und genau, das ist so ein bisschen das System, das wir jetzt dann so fahren werden. Und dann, wenn das alles so ist, wie wir uns das vorstellen und wir jetzt heute so durchgegangen sind, ist es halt coolerweise gar nicht mehr so mega viel, was wir schleppen müssen. Was todesschlimm wird, ist das Bett.
Ja,
das wird todesschwer, habe ich ja damals erzählt, glaube ich, dass Chiara angefangen hat zu weinen beim Hochtragen, weil sie zu schwach war. Und es war wirklich sau anstrengend. Also es ist nicht, weil Chiara schwach ist, sondern es war einfach, weil es einfach sau schwer war. Genau, das ist, glaube ich, das einzig wirklich Schlimme. Weil ich glaube, auch der Tisch ist halt nicht so leicht, aber das geht alles klar, nichts Besonderes. Und da, wenn wir halt wirklich den Kühlschrank und die Waschmaschine, also nee, gut, Waschmaschine wird dann im Keller stehen, aber wenn wir den Kühlschrank nicht umziehen müssen und so, dann sind so die ganzen schlimmen Sachen, die einem so Angst bei Umzügen machen, sind eigentlich gar nicht da. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. So.
Ja. Klingt gut. Und wenn ihr jetzt schon anfangt mit Ausräumen und eBay und so weiter, dann.
Ja, muss jetzt irgendwie so einen Weg finden, so einen Mittelweg finden, weil wenn wir jetzt natürlich alles auf eBay stellen, dann wohnen wir jetzt anderthalb Monate im Nichts. So, weil es soll ja nicht alles jetzt sofort weg, aber so innerhalb des nächsten, also am Ende des Monats, Januar, wäre es halt schon cool, wenn vieles weg wäre, sozusagen, weil zwei Wochen hier in der Baustelle, also in Kisten wohnen, ist ja kein Problem.
Mhm.
Ja, müssen wir mal gucken.
Ja, kriegt ihr hin, kriegt
ihr hin. Genau, wie gesagt, wir haben halt so ein bisschen die Hoffnung, dass, also wenn jetzt, sage ich mal, Coco die Wohnung nicht nehmen würde, dann gucken wir irgendwie auf ImmoScout für Leute, die halt hier wieder eine WG draus machen wollen, dann über uns Studenten und so, dann sind die eh froh, wenn die den meisten Stuff wahrscheinlich übernehmen können. So, ja, weil klar. Wenn dann drei Leute kommen, dann haben die halt schon voll viel Stuff, der ja noch voll okay ist.
Ja,
Ob jetzt so, weiß ich nicht, jetzt so wegen für Coco so jemanden, der jetzt die jetzt quasi auch anfangen oder auch arbeiten sozusagen, ob die jetzt Bock haben, die alten WG Unterschränke von dem Waschbecken und so zu übernehmen, wird sich zeigen. Aber das ist halt dann die Frage, die wir dann halt gucken müssen, wie können wir was abgeben oder nicht. Ja, ich werde zum Beispiel auch das Whiteboard hinter mir leider ziehen lassen, weil ich dann doch festgestellt habe, als Magnetwand, das ist super cool. Die Frage ist, lohnt es sich noch, so viel Platz an der Wand quasi einfach zu blockieren, mit was im Ref super cool war, weil ich ja wirklich da mal ein bisschen dran geplant habe, auch so Tafelbilder mal. Da gab es auch Tafelbilder bei mir im Unterricht. Jetzt, die wird abgegeben, die kann sich jemand abholen und damit was Schönes machen. Und und deswegen merken wir so, okay, wir werden viel aussortieren, was ich total cool finde.
Ja.
Einfach Neustart. Ein bisschen runterfahren. Ja.
Klingt nice, klingt sehr cool. Spannend. Yes. Spannend. Spannend.
That's the plan. Ich hätte noch ein kleines Thema auf meiner ich hatte noch zwei Sachen. Wir können einmal ganz kurz einen Punkt machen, weil das ein Mini-Thema ist. Ich habe das hier eben schon kurz in die Kamera gehalten. Da geht's um meinen Mehrarbeitszettel sozusagen. Ich weiß nicht, ist das öffentlich wichtig, das, was meine Besoldungsnummer ist? Das ist scheißegal, ne? Interessiert dich keinen.
12, 13, 12, 17.
Das Witzige ist, pass auf, im HBG ist es so, also im Lehramt ist es so, oder im Beamtentum vielleicht sogar, keine Ahnung, wahrscheinlich im Lehramt. Du kannst Mehrarbeit machen oder machst Mehrarbeit sozusagen, also es ist wie Überstunden, könnte man das auch nennen. Wenn ich zum Beispiel, jetzt, ich habe meine 20 Stunden und wenn ich dann aber mal eine Vertretung mache und nichts ausfällt in meiner Woche, dann habe ich halt 21 Stunden gemacht. So. Und diese Stunde wird mir als Mehrarbeit angerechnet. Da ist immer das tricky Ding, haben wir bestimmt auch schon mal erzählt, dass Leute, die voll arbeiten mit 25,5 Stunden, die kriegen, glaube ich, erst ab der dritten Mehrarbeitsstunde das quasi bezahlt. Und wenn du halt auch nur um eine halbe Stunde reduzierst, also 25 Stunden arbeitest, dann kriegst du ab der ersten Mehrarbeitsstunde bezahlt. Deswegen machen manche Schlaufüchse das einfach so, dass sie um eine halbe Stunde reduzieren, dann kriegen die ja quasi fast das gleiche Gehalt. Aber kriegen jede Mehrarbeitsstunde bezahlt sozusagen und so, ne? Also ist so. Also ist irgendwie ein komisches System, wie ich finde, so ein bisschen, warum man nicht bei allen ab der ersten bezahlt, aber wahrscheinlich gibt es ja Gründe für. So, ich kann das nicht beeinflussen. Und am HBG ist es so, dass ich da einfach quasi am Ende des Monats so einen Zettel kriege, da steht dann drauf, das sind die Mehrarbeitsstunden von dir gewesen, unterschreib, fertig. So, also man sollte eigentlich kontrollieren, aber das stimmt.
Klar, hast du im Kopf.
Es stimmt. So. Und an der Gerti ist es jetzt so, da musst du selber eintragen. Holst du den Zettel im Sekretariat und dann musst du quasi deine Monate durchgehen und überlegen, wo habe ich jetzt wie viel mehr gemacht und musst es eigentlich so aufschreiben. Das habe ich jetzt für die letzten 6 Monate gemacht oder seit den Sommerferien und habe das, wie ich finde, sehr gut ausgefüllt und habe auch nochmal andere Lehrerinnen und Lehrer gefragt, so, passt es so? Ja. Und dann habe ich das im Orga-Büro einfach abgegeben und dann habe ich das jetzt einen Tag vor den Ferien bei mir im Fach gehabt mit bitte überarbeiten und wie du hier oben quasi siehst, dann so Fragezeichen und gelbe Markierungen.
Ja, I see.
Und wo ich dann auch nur, dann war ich so, ja, okay. Erstmal war ich so, oh, ich habe was falsch gemacht. Mist, ich wollte jetzt nicht irgendwie mit dem anders mehr Arbeit machen, dadurch, dass ich was falsch gemacht habe. Aber dann kann ich es ja einfach korrigieren und gebe es einfach wieder ab. Und dann war ich so, aber ich weiß nicht, wie ich das korrigieren soll. Das ist einfach Fragezeichen an Sachen, die ich sehr eindeutig finde und die ich glaube, richtig gemacht habe. Ja, und dann habe ich auch so eine Mail an die geschrieben und musste dann so überlegen, an das Orga-Büro sozusagen, also an die Leute, die das machen, weil ich ja gar nicht weiß, wer das gelesen hat und so, weiß gar nicht, wer es war. Und war dann so überlegen, schreibe ich jetzt so ein bisschen angenervt oder nicht? Und dann habe ich natürlich nett geschrieben, aber eigentlich ist es schon ein bisschen nervig. Ich dachte die ganze Zeit so, wenn ihr so eure Schülerinnen und Schüler korrigiert, ist es ein bisschen unangenehm. Weil woher soll ich denn wissen, was ich besser machen soll? Klar, klar. Weil durch so eine Korrektur, also durch diesen Hinweis, bitte überarbeiten oder sonst nichts, muss ich jetzt wieder denen eine Mail schreiben, hey, was soll ich denn überarbeiten? Die müssen sich wieder hinsetzen und sagen, übrigens das und das und das. Dann schreibe ich wieder, Dankeschön, dann gebe ich denen das Formular wieder ab. Anstatt einfach zu sagen, da drauf zu schreiben, hey, das und das passt nicht oder keine Ahnung was.
Ja, ja.
Das ist wieder so ein, in Schule mal so ein kleiner Service-Abfuck, wo man wieder denkt, man wird, irgendwie wird jedem einfach mehr Arbeit gemacht dadurch. Aber vielleicht waren die auch genauso genervt dadurch, dass ich es nicht weiß, wie es geht und irgendwie es falsch abgegeben habe. Kann natürlich genauso sein, aber wo ich immer denke, gib den Leuten auch einfach direkt die Erklärung und sag ihnen, so gut es geht, was sie anderes, was du ihr von ihnen wünschst, dann können sie es einfach erfüllen. Alle sind danach glücklicher und du hast das, was du brauchst und Ende Gelände. Weil so hat sich jemand Mühe gemacht, wirklich jedes Feld einfach quasi gelb zu markieren, ne? Alles ist quasi gelb angestrichen und so. Diese Zeit hätte man investieren können in einen Satz mit, hey, lass noch mal kurz sprechen oder das funktioniert nicht oder das brauchen wir. Naja, aber das nur als kleines Ding, wo ich wieder festgestellt habe, wenn Leute vor Weihnachten und so wahrscheinlich im Stress sind, dann ist wahrscheinlich schnell so, machen wir nach den Ferien, hier überarbeiten, ciao. So.
Schnell noch erledigen, damit der Schreibtisch leer ist.
Vielleicht.
Ja. Uncool. Mögen wir nicht.
Mögen wir nicht. Ja, vor allem habe ich dann auch die Mail geschrieben und natürlich kommt jetzt vor Weihnachten keine Nachricht mehr. Und ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber ja, für manche ist es ja auch vielleicht wichtig, sozusagen diese Mehrarbeitsstunden dann vor Weihnachten irgendwie noch zu bekommen und keine Arbeit, kommt eh nicht vor Weihnachten dann. Also das würde jetzt eh erst im nächsten Dings kommen oder so. Aber wurscht. Was ich aber viel spannender finde, als diesem super spannenden Thema, war, was ja so ein bisschen gerade auch durch, also pass auf, ich, wie baue ich es auf?
Reden wir über Twitter?
Cool. Nee. Ja, das können wir auch gerne gleich machen. Das können wir auch gleich gerne machen. Das hängt da ja so ein bisschen im Zweifel mit dran. Nee, es geht darum, dass du vor 2 Monaten vielleicht, so das erste Mal ChatGPT quasi auf den Plan gerufen wurde. Für die, die es nicht wissen, was es ist, wahrscheinlich einige, es ist quasi, vielleicht auch nicht, es ist quasi sowas wie damals der Akinator und solche Sachen. Du hast quasi ein Eingabefeld, ein Sucheingabefeld oder Cleverbot gab es, glaube ich, früher auch schon. Du hast so ein Eingabefeld und dann kannst du fragen oder du kannst quasi einen Dialog führen mit, ich sag's mal ganz, du kannst das gleich alles in schlau sagen, quasi mit einer KI sozusagen. Also mit, nicht mit einem Menschen, sondern mit einer KI, könnte man sagen, oder? Mit einer künstlichen Intelligenz, also mit etwas, was dir quasi antworten kann. Und was auf den ersten Blick so besonders daran diesmal scheint, ist, also es ist im Prinzip wie eine Siri oder so, könnte man erstmal sagen. Ja. Aber es ist halt nicht wie bei Siri, so vorgefertigte Antworten aller, ja, das Wetter morgen wird natürlich so und so. Das kann der safe auch, würde ich jetzt tippen. Aber es geht auch darum, dass zum Beispiel das Beispiel war zum Beispiel, was prominent ist bei YouTube, ne, MKBHD hat ja zum Beispiel sich irgendwie ein Intro davon schreiben lassen, indem er gesagt hat, hey, lieber ChatGPT, schreib mir mal ein Intro für ein MKBHD-Video über Tech oder weiß ich nicht, über dich oder ich weiß gar nicht mehr so. Und dann hat das eins geschrieben und das hat er quasi so vorgestellt und das war kaum zu merken, dass das anders war oder dass das nicht von ihm war sozusagen. Das heißt, dieser Algorithmus, der dahinter steckt oder ne, wie auch immer das das richtige Wort ist, bin mir nicht sicher, der ist so gut und so clever und so menschenähnlich, dass das super krass ist. Nur um 2, 3 Beispiele noch reinzuwerfen, es nutzen Leute, um Pen and Paper zu schreiben, so nach dem Motto, schreib mir ein Abenteuer über Orks und Elfen, dann schreibt er irgendwas und dann sagst du, jetzt mit mehr Schwertern und dann werden die eingebaut und gib mir den nächsten Tag und es kommen immer quasi immer weiter Antworten und immer sinnvolle, einigermaßen sinnvolle, coole Antworten irgendwie daraus, dass selbst jetzt im Schulkontext dann schon die Nachricht kam in der Sportlergruppe, witzigerweise, seit dem Motto, hey yo, ich hatte jetzt eine Fortbildung und kennt ihr schon ChatGPT, da müssen wir in Schule drauf achten, weil natürlich Schülerinnen und Schüler einfach hingehen können und sagen können, schreibt mir eine Analyse von Nathan mir Weisen. So. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut die sein wird, aber was dahinter steckt, ist, der zieht sich aus unterschiedlichsten Quellen Informationen dann über so Text sozusagen, also Analyse, Nathan der Weise, und stellt da draus sehr gut halt dann irgendwie zusammenhängende, sinnvolle Sätze, sodass es halt nicht so ist, wie Stichworte oder so, dass man irgendwie keinen Zusammenhang sieht, sondern theoretisch kann man wahrscheinlich dadurch sich echt ganz gut Hausaufgaben machen lassen, könnte ich mir vorstellen. Und du kannst es, es ist unmöglich für mich als Lehrer herauszufinden, ob das jetzt der Schüler war oder wer anders.
Das ist einfach unproofbar
sozusagen. So, das ist das, wie ich es quasi gerade mitbekomme und ich bin schwer fasziniert und find's super spannend, weil das für mich nochmal auf den ersten oder auf den dritten Blick auch gefühlt einen großen Schritt nochmal hin zu, hey, irgendwie ist das vielleicht doch alles smarter, als ich vorher dachte, ist, weil wir vorher schon ja auch über Siri und so mal geredet haben. Man denkt so, ja, irgendwie können die ja auch nicht so richtig was. Man denkt immer, ha, die können vielleicht irgendwie mal richtig coole Sachen und so, aber ich bin jetzt mal wieder so verblüfft wie damals eben beim Akinator, wo man da sagte, der kann herausfinden, an wen ich denke, mit nur 8 Fragen. Und so, genau. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, das war meine Blase so ein bisschen YouTube, bisschen Schule, bisschen interessant, nerdy Kram. Ist das in der Tech-Welt sozusagen schon ewig bekannt und super langweilig? Und was steckt dahinter so ein bisschen? Vielleicht kannst du ein bisschen Infos geben.
Also ich glaube, der Hype ist ein bisschen schon abgeflacht. Der war so vor ein paar Wochen tatsächlich ein bisschen stärker da. Aber die Leute spekulieren jetzt gerade über GPT-4. Also es ist ChatGPT ist quasi so die Mittelstufe zwischen GPT-3, was vor einem Jahr oder so rauskam, wo alle schon gesagt haben, wow, krass.
Was ist GPT? Heißt das, steht das einfach für den Chatbot sozusagen? Nee.
Also ein bisschen die grundlegende Technologie hinter der dem, was wir da sehen. Es ist so große Modelle, die entwickelt werden, die quasi in der Lage sind, mit Hilfe von Sprache quasi coolen Output zu generieren.
Okay.
Und jetzt ist quasi schon alle haben gesagt, wow, ChatGPT ist so geil. Und das nächste ist aber schon quasi um die Ecke, wo alle sagen, das wird noch irgendwie 10 oder 100 Mal krasser oder 1000 Mal krasser als ChatGPT. Das ist jetzt quasi schon so, da ist die Gerüchte gehen jetzt gerade schon in die Richtung, so von wegen, oh Gott, das ist nur die Zwischenstufe, das, was als nächstes kommt, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten wird halt hardcore, krass, mega geil. Und
Aber war denn GPT vorher quasi immer nur firmenintern und so? Oder hat es einfach nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, weil das einfach so ein bisschen verschwunden ist? Oder war das auch schon öffentlich zugänglich, so ein bisschen wie jetzt ChatGPT? Oder ist ChatGPT extra quasi optimiert für Twitter, also so für den breiten Markt, sodass halt irgendwie ich, Johnny, da hingehen kann und da irgendwas eingeben kann, und war GPT-3 eher so für quasi Firmendinge, so wir haben so Beta-mäßig, wir probieren krasse Sachen aus und merken schon, er kann was, und die Öffentlichkeit hat aber keinen Zugang, oder war das auch schon zugänglich theoretisch, weißt du das?
Es war halt nur so im Bereich Research und es gab weniger, glaube ich, Zugriff, wo halt nur bestimmten Firma so gesagt wird, hier könnt ihr mitspielen. Und ChatGPT kann ja jetzt jeder jetzt kurz auf die Seite gehen und dann loslegen.
Ich glaube, du brauchst einen Account, ne?
Ja, den kannst du einfach krass erstellen. Ja. Was halt oft ist, gerade abends ist, dass da steht, oh sorry, wir sind gerade ausgelastet, kommen in einer Stunde wieder.
Ach, echt?
Aber das ist so die einzige Restriktion, die du da hast. Mhm. Ja. Ansonsten ist gerade, was jetzt gerade beginnt, was man jetzt merkt, ist, jeder stellt sich die Frage, wie würde ich jetzt ein digitales Produkt machen, wenn ich diese Technologie quasi im Zugriff habe?
Mhm. Also Beispiel. Weil man absehen kann, dass der es eben für alle zugänglich werden könnte,
genau, sozusagen. Genau, also ich glaube, dass eins der Modelle, wie der Anbieter, der das jetzt entwickelt hat, quasi, die er nutzt, ist zu sagen, hey, du kannst quasi via Schnittstelle einfach deine ganzen Eingaben, die deine Kunden auf deiner Plattform tätigen, an uns schicken und wir antworten dir quasi dem, was ChatGPT antworten würde. Das heißt, du kannst es quasi in deine App oder in deine Website einbauen, wenn du möchtest.
Also einfach ein clevererer Support-Bot, den man jetzt manchmal schon so kennt, unten rechts auf der Seite, der aber sofort kapituliert, wenn man sagt, wenn man einen Satz ein bisschen komisch schreibt, sozusagen.
Das könnte es sein, aber die Leute fangen halt an, jetzt kreativ zu denken und zu überlegen, was hat das für Auswirkungen für das, was ich da eigentlich anbiete? Beispiel, was ich jetzt in einem Projekt überlegt hatte, was wir überlegt haben zu machen, ist, Leute googeln halt häufig, wie schreibe ich eine bestimmte E-Mail oder wie schreibe ich Kunden an oder wie schreibe ich Influencer an oder wie schreibe ich, weiß ich nicht. Und ich habe das dann ausprobiert, ich bin auf die Seite gegangen und geschrieben, hey, schreib mir eine E-Mail an einen Influencer, ich bin Adidas und will dir gerne überzeugen, mit mir zu arbeiten. 2 Sekunden später hatte ich die perfekte Formulierung.
Nein!
Die war einfach richtig gut. Und ich dachte, hey, die kannst du einfach nutzen. Und natürlich,
das macht mich wahnsinnig.
Dann gehst du halt hin und sagst, hey, lass uns einfach quasi so ein das Ding einbauen in unsere Software und sagen, hey, das ist Teil irgendwie des Flows. Du musst dir selber nicht keine E-Mails überlegen, sondern du sagst einfach nur, wer du bist oder wen du schreibst. Und das Ding haut dir die E-Mail perfekt raus. Ja. Das ist, glaube ich, so ein No-Brainer-Use-Case, an den jeder sofort denkt. So. Mhm. Dann geht es halt weiter. Andere werden sagen, so wie MKBHD, hey, schreib mir ein Skript für mein nächstes YouTube-Video. Mhm. Andere werden sagen, hey, schreib mir meine Präsentation, für die ich vor dem Vorstand halte oder schreibe da bestimmte Themen rein. Mhm. Ich habe das auch mal genutzt, so, um zu sagen, bevor ich irgendein Thema recherchiere, frage ich einfach das Ding. Mhm. So nach dem Motto, kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Reach und Impressions beispielsweise, ne? So, keine Ahnung. Und das Ding haut dir einfach so perfekt.
Ach, krass.
Also heißt, es ist so ein bisschen, als hätte man Praktikantin
ja.
Und kann so relativ, also jetzt nicht hyperkomplexe Aufgaben, aber relativ easy Aufgaben quasi so ausgehen und sagen, hey, recherchiere mir das oder mach jenes und mach das in eine Tabelle und lass mich das runterladen. Und also kannst halt relativ gut so Rechercheaufgaben und so Zusammenfassungsaufgaben einfach irgendwie auslagern.
Mhm. Easy Frage. Genau, und ich glaube, was man dazu sagen muss, wie du sagst, ne, also bei dem MKBHD-Video waren so Sachen, ich glaube, es ging irgendwie um Vergleich iPhone 14 und 13 oder sonst irgendwas, ne? Und da war das Spannende, dass so, ich glaube, er hat irgendwie 2 oder 3 kleine Fehlerchen sozusagen gefunden, dass einmal die Kamera des iPhone 13 mit dem 14er verbunden wurde oder so. Und da ist ja dann, könnte man jetzt wieder sagen, in Anführungszeichen, ist so die Gefahr natürlich, wenn man jetzt hingeht und sagt, ich bin völlig unwissend und ich will alles Wissen von dem haben sozusagen, dann erkenne ich ja die Fehler nicht. Wenn ich nicht in dem Thema bin, dann glaube ich das im Zweifel, was da steht. Aber da könnte man natürlich auch wiederum sagen, naja, wenn ich auf eine Website gehe und keinen Peil habe, erkenne ich es ja auch nicht. So, also klassisch.
Ja, oder wenn der Professor an der Uni dir irgendwas erzählt, weiß es nicht, kann er auch irgendwas erzählen.
Absolut, genau. Nur ich glaube, das muss man mal so ein bisschen dazu sagen, ne, dass es halt jetzt auch nicht, das geht nicht darum, dass dieses Ding auf einmal allwissend ist, sondern dass es einfach wahrscheinlich die Möglichkeit hat, könnte ich mir jetzt vorstellen, sehr viele Quellen anzuzapfen. Und wenn die Quellen scheiße sind, dann sind auch die Informationen sozusagen scheiße. Ja. Aber dadurch, dass die so viele Quellen quasi im Hintergrund sind, sind das wahrscheinlich im Zweifel oft mehr Quellen, als ich jetzt einfach so mal schnell mir anschaffen kann und raufschaffen kann. Ja, dadurch ja vielleicht sogar wirklich verlässlicher als viele Aussagen, die Menschen einfach mal so treffen über den Tag verteilt. Jetzt nicht vielleicht, die der Professor über mit 10 Jahren Research irgendwie trifft, aber vielleicht sogar auch der, weil der auf einmal so einen Tunnelblick hat und andere Sachen ausblendet. Aber das finde ich halt spannend, und weil du gesagt hast, ne, so einfache Aufgaben, aber selbst diese E-Mail an Adidas mit dem und dem Zugang und so, also das kann ja nicht jeder so, ne? Also wir würden jetzt sagen, das ist vielleicht so eine leichte Aufgabe, aber wahrscheinlich würden da viele verzweifeln und sagen, ja scheiße, womit fange ich denn jetzt an? Wie kann ich das jetzt irgendwie machen? Und keine Ahnung und so. Und das finde ich halt echt krass, weil wir einfach dann weiter sind als, wie wird das Wetter morgen? Okay, ich kann auch selber die Wetter-App öffnen. Sondern wir sind halt bei, generiere irgendwie Neues. Und das fand ich halt bei diesen Pen-and-Paper-Sachen so spannend, dass dann auf einmal gesagt wird, okay, schreib mir eine Geschichte zu dem und dem. Das ist ja, dann sind wir wieder nah auch schon an diesem, was ja auch viel kritisiert wird, ne? Oder ein bisschen kritisiert wird, nah an diesem Digital Art Sachen, ne? Wenn eine KI irgendwie Kunst erstellt, wenn eine Kunst das erstellt, wenn man jetzt sagt, schreib mir eine Geschichte nach H.P. Lovecraft, im H.P. Lovecraft-Universum sozusagen, dann ist hier die Frage, der bedient sich natürlich an den Büchern, ist das dann irgendwie copyright-mäßig ein Problem oder nicht? Ne? Das ist eine andere Diskussion. Ich freue mich gerade einfach, oder ich suhle mich einfach in der Begeisterung, weil ich es einfach erstmal super spannend finde, was theoretisch möglich ist, auch an kreativer Leistung sozusagen von einer KI. Und dann ist irgendwann wieder, dann sind wir irgendwann noch wieder bei dem Punkt, naja, wann ist es dann irgendwie schon nicht menschlich, aber schon irgendwie so eigenständig, dass man sagt, krass, das sind jetzt neue Informationen. Das sind nicht zusammengeklaubte Informationen, sondern das sind wirklich neue Informationen. Und das schaffen ja viele Leute in ihrer Bachelor-, Master-, Doktorarbeit nicht. Sondern da trägt man ja auch immer nur Informationen zusammen.
Ja,
und so. Das finde ich irgendwie interessant, diese Gedanken.
Ja. Ja, das ist super spannend, weil jetzt auf einmal quasi ein Bereich, verändert wird, der sonst von Automatisierung und Technik nicht so betroffen war. Also wenn wir die letzten Jahrhunderte zurückschauen, es gab immer Veränderungen. Ne? Auf einmal gab es Elektrizität, auf einmal gab es irgendwie heißes Wasser, es gab Internet, es gab immer Dinge, die irgendwas ersetzt haben. So wie es irgendwann mal, das Pferd wurde ersetzt vom Auto und so weiter. Und jetzt auf einmal wird unser Wissen ersetzt oder nicht ersetzt, aber es wird halt quasi weniger wert, weil etwas anderes, dieses Ding, das halt ähnlich gut kann.
Was ja Wikipedia und so theoretisch schon erste Schritte gemacht haben sozusagen. Ne? Die haben ja angefangen damit zu sagen, dass wir Diskussionen führen in Schule darüber, warum muss ich noch irgendwas auswendig lernen? Ich kann es doch einfach schnell googeln, ich kann es einfach schnell Wikipedian, wie auch immer. Und das ist jetzt nochmal ein nächster Step sozusagen. Ne?
Ja, ja. Und wie du auch gesagt hast, es berührt halt auch so diesen Bereich, den wir als Kreativität bezeichnen würden. Weil oft viele Dinge, die wir tun, die wir als kreativ bezeichnen, ist es eben aus bestehenden Dingen etwas Neues zu erschaffen, Dinge, die nicht zusammengehören, zusammenzubringen. Und das Ding kann das halt eben auch. Ne, wie du gesagt hast, hinzugehen und sagen, jetzt nimm den Stil von einem bestimmten Schriftsteller, erzähl mir aber eine Geschichte, die eine ganz andere Handlung sich dreht, aber in dem
oder
Stil
von Zeit spielt und so. Ne?
Genau, und das, was wir halt als kognitive Leistung bezeichnen, ist eben zu abstrahieren, so was ist der Stil von dieser Person, was ist die Geschichte, wie kann ich eine Geschichte schreiben, die irgendwie cool wäre, nice zu lesen wäre, wie kann ich das in diesem Stil irgendwie verknüpfen, also du kombinierst Sachen, die nicht kombiniert wurden im Vorfeld und das ist halt, würde ich sagen, deckt schon einen gewissen Grad von dem ab, was wir als kreativ bezeichnen würden. Und auf einmal kratzt da irgendwas dran und sagt, hey, ich bin kreativer als ihr und ich kann das auch. Und ich glaube, das ist für viele so erstmal schwierig zu akzeptieren, weil es ändert einfach an so vielen Ebenen was. Ne? So viele Menschen arbeiten halt im Kreativberufen, arbeiten in Wissensvermittlung, Erstellung und Kombinatorik von Wissen.
Und Vermittlung.
Ja, und Vermittlung. Und auf einmal, das ist so wie, es hat sich so manchmal so angefühlt, als hätte man so einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin. Und immer, wenn man was nicht weiß, fragt man eben kurz und weiß, die Person weiß das irgendwie schon. Und weiß es gut genug, dass man es nicht irgendwie nachprüfen muss, weil das muss ja auch nicht immer 100% wissen, also es muss ja nicht immer 100% richtig korrekt sein. Ja. Oft reicht ja auch so ein 80% Abdeckung.
Ja, stimmt. Und ich finde, der Punkt, um den nochmal klar zu machen mit der Kreativität, den du ja auch gerade schön ausgeführt hast, wenn ich jetzt so überlege, wie ich meine Pen and Paper schreibe, das ist ja nichts anderes als, ich habe ja Informationen aus verschiedenen Welten, aus verschiedenen kreativen, also andere haben sich kreative Ideen gemacht, ich habe die übernommen. Ne, ich weiß, mein letztes ging ganz stark auf Divinity, so ein Computerspiel sozusagen, zurück. Ja. Ne, plus gemischt mit, ich weiß gar nicht mehr, was es nochmal war, irgendwie ist auch wurscht, aber im Prinzip habe ich mich ja auch nur an drei Universen sozusagen bedient und die zusammengepackt. Mhm. Und mich würde man wahrscheinlich dann loben und sagen, oh, wow, wie kreativ und so weiter und so fort. Und darauf schaut man dann und sagt, naja, aber ist das nicht irgendwie ein Copyright-Problem? Ich verstehe, wo diese Gedanken herkommen. Ich möchte es gar nicht irgendwie kleinreden. Klar, aber ich möchte nur aufzeigen, wie nah die Leistung dann doch irgendwie auch an der ist, die ja ich eigentlich nur mache, sozusagen dann im Zweifel. Ne, jetzt will ich auch nicht meine Leistung so, oh, wow, was er kann. Dann, es ist einfach nur, ne, was machen wir? Wir schöpfen ja auch unsere das, was wir sagen, unsere kreative Leistung, schöpft sich ja im Prinzip auch aus Inspiration von anderen Dingen. So aus dem Nicht, also es wäre ja wahrscheinlich, also du schaffst ja nichts aus dem Nichts heraus, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, also auch jemand, wer hat das erste Mal über Orks gesprochen, sagen wir, ne? Irgendwer hat ja das erste Mal einen Ork gezeichnet und benannt. Ja, so, aber wahrscheinlich hat der sich vorher von, keine Ahnung was inspirieren lassen, kleinen grünen Sachen, die er dann einfach größer gezeichnet hat und dann hat er den nicht Strock genannt, sondern Ork und so. Ja. Und dann, ne, also das ist ja, ist ja nicht, dass jemand morgens aufwacht und sagt, so, ich denke mir was komplett Neues aus dem Nichts aus. Also das, ich glaube, so funktionieren wir Menschen nicht, sondern wir denken, glaube ich, immer assoziativ und alles echt, egal wie spannend und neu die Gedanken, die wir haben, zu sein scheinen, basieren die ja auf irgendwelchen Grundlagen sozusagen. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten, glaube ich.
Ja, wäre jetzt auch so meine, wir hatten das mal in Philosophie damals, da ging es so ein bisschen um den goldenen Milchberg oder irgendwie sowas.
Oder ich erinnere mich nicht.
Eine Kreation, die nicht daraus besteht, dass man bestehende Dinge irgendwie zusammensetzt. Dass die Farbe Gold mit Milch als Flüssigkeit, die so ein bisschen,
dickflüssiger ist, nee,
was? Ein bisschen dickflüssiger ist als Wasser, aber die man Gold einfärben kann und dann ist das Berg und irgendwie gehört das nicht zusammen. Aber das ist das, was die Menschen können. Wir können bestehende Konzepte nehmen, miteinander irgendwie kombinieren und Neues erschaffen in dem Sinne. Das war auch eine der philosophischen Richtungen, die gesagt hat, hey, wie du gerade auch gesagt hast, es gibt nichts, was Neues. Das ist immer etwas Bestehendes, was man beobachtet, gesehen oder irgendwo wahrgenommen hat, was man mit anderen Dingen kombiniert. Das nennen wir Kreativität. So in der Form. Und spannend ist, finde ich, wenn man, wie du auch richtig gesagt hast, das Ding, also das Chat-GPT kann ja nur so gut sein, wie die Inhalte, die es vorher irgendwie konsumiert hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Funktionsweise von diesen Modellen relativ interessant, wenn du dir klar machst, was die eigentlich tun. Und was die eigentlich tun, ist letztendlich eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten an Wörter knüpfen.
Verstehe ich nicht.
Jetzt, du nimmst einen Satz, ich bin ich wohne in Troisdorf und bin 1 Meter so und so viel groß.
Riesig.
Und das jetzt zu disclosen, weil das ist mir sehr unwichtig, dass es niemand weiß. Das ist ein typischer Satz.
Beispiel. Ja.
Oder so. Und jetzt liest eben, also jetzt trainierst du eben dieses Modell dahin geht, dass du sagst, hier sind ganz viele Sätze, liest die alle durch. Mhm. Und irgendwann irgendwann fängst du an, Wahrscheinlichkeiten dran zu packen, zu sagen, nach diesem Wort folgt oft dieses andere Wort. Nach ich folgt oft bin.
Also die Billo-Spracherkennung im Handy, nicht, sondern diese Wortvorschläge im Handy sozusagen, so ein bisschen in die Richtung, oder?
Genau. Mhm. So. Und im Grunde genommen trainierst du erstmal zu verstehen, welche Sätze, welche Wortkombinationen häufig vorkommen. Das ist so dein Grundwissen, was du irgendwie hast. Und dann kommt diese Ebene dazu, dass du dir die Frage stellst, okay, wenn mir jemand einen bestimmten Input gibt, also bestimmte Wörter als Frage reingibt oder als Anforderung, dann muss ich quasi verknüpfen, was wäre eine typische oder eine richtige Antwort auf diese Frage von diesem riesen Pool an Wörtern, die ich jetzt nutzen könnte. Und im Grunde genommen, um das super vereinfacht zu sagen, geht das Ding halt nur hin und sagt, hey, was weiß ich aus Vergangenem, was irgendwie gut zusammenpasst und was zusammengehört. Also, aber immer mit jedem Wort, was es setzt, fängt es an, die Wahrscheinlichkeit fürs nächste Wort zu kalkulieren. Und so kalkuliert es quasi eine Reihe von Wörtern, die immer quasi darauf optimiert sind, den möglichst hohen Wahrscheinlichkeitstreffer zu landen auf den Input hin, nämlich deine Frage oder deine Aufgabe, die du dem gestellt hast. Und im Grunde genommen verfliegt dann so jegliche Romantik für mich, wenn es darum geht, so, was ist eigentlich Kreativität? Eines Tages das pure Statistik, nicht? Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, welches Wort folgt auf welches andere Wort und welches trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erwartungen des Fragenden oder des Aufgabenstellenden.
Aber eine kurze Zwischenfrage.
Ja.
Aber wie kriegt das Modell, hast du es jetzt genannt, ne? Ja. Wie kriegt das Modell das quasi hin? Bleiben wir bei diesem Geschichtenbeispiel so, ne? Schreib mir eine Fantasy-Geschichte irgendwie. Und du kannst ja auch, ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht probiert, aber du kannst ja wahrscheinlich relativ nischig in irgendein Genre da reingehen. Schreib mir eine Fantasy-Geschichte mit dem und dem und dem. Diese Frage, also angenommen, man stellt ihm jetzt eine Frage, die er vorher noch nicht gesehen hat, nicht gehört hat. Geht es dann darum, dass aber das Modell weiß, ich zapfe jetzt irgendwelche Fantasy-Foren an, gucke schnell mal darüber oder hab schon mal darüber geguckt und hab das gecrawlt sozusagen und weiß, wie in so Fantasy-Foren geschrieben wird und wie da so Geschichten entstehen und deswegen zapfe ich diese Quelle an und gehe da mit meinem Wahrscheinlichkeitsalgorithmus ran, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn es ein allgemeiner Wahrscheinlichkeitsalgorithmus wäre sozusagen, dann würden ja immer nur so Alltagssätze rauskommen, so ich gehe heute nach Hause und nicht nach Mordor, weil jemand geht in der Regel nach Hause und nicht nach Mordor. So, das heißt, irgendwie muss ja dieses Modell die Info kriegen, was so der Überbau dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung, also die ist ja nicht einfach rein simpel statistisch, sondern irgendwie mit so kleinen Kniffen, in welche Richtung es irgendwie denken soll, also oder schreiben soll sozusagen. Ja. Und das ist ja vielleicht sogar relativ groß Kniffe, weil, also ja, das ist das, was ich mich noch so ein bisschen frage, wie ihr das quasi hinkriegt. Weil das was wir gerade im Handy haben, was ich ja meine, was so Billo ist, wirkt, ist ja einfach nur, was schreibst du in der Regel nach dem Wort, ich gehe nach?
Ja.
Ja. Dann schreibst, ne, bei mir kommt dann immer nach Mordor, weil ich das immer schreibe. Nein, Quatsch. Aber so dann, der analysiert einfach dein Verhalten so. Aber das ist ja jetzt größer und das ist ja so ein bisschen unvorhersehbarer, was ich quasi sage.
Ja, also soweit ich weiß, findet da nichts in Echtzeit statt. Also im Sinne von, ich gucke, oh, ich habe ein Wort quasi, hat mich getriggert, was ich nicht kenne. Deswegen gehe ich jetzt auf dieses Forum und suche danach. Sondern das ist quasi
crazy.
Genau, das ist vorher quasi, im Vorfeld wurde, sagen wir mal, das halbe Internet und alle möglichen Lexika, Wikipedia, vielleicht auch andere, einfach quasi in dieses Modell reingekippt. So nach dem Motto, das sind einfach Datensätze über Datensätze an Texten. Unendlich viele Texte. In Mengen, die wir uns nicht vorstellen können. Also wirklich gigantische Datenmengen, die wir einfach als Menschen niemals verarbeiten könnten, die wir nicht. So dann letztendlich wird eben hingegangen und sagt, okay, jetzt merkt ihr das jetzt alles mal in irgendeiner Form. Aber das Merken findet nicht statt im Sinne von, ich kann Wort für Wort irgendwie wiedergeben oder kann Wort für Wort irgendwie verknüpfen, sondern das Modell funktioniert so ein bisschen wie so eine viel, viel schichtige, wie so ein viel, viel schichtiges Netz, was quasi an einem Punkt getriggert wird. Also sagen wir mal, ich sage das Wort Fantasy Und dieses Wort Fantasy wird dann quasi durch dieses Netz
was
wie so eine Art durchgeschleust. Und an jedem Knotenpunkt wird quasi neu entschieden, wo geht's als nächstes hin und wo gehörst du hin.
Und das mit Wahrscheinlichkeiten sozusagen.
Das mit dann
Wahrscheinlichkeiten. Bei dieser simplen Statistik sozusagen.
Genau, und dann ist halt, und dann gibt es halt verschiedene Prozessketten. So nach dem Wort, die eine Prozesskette ist, du musst verstehen, wenn dir jemand einen Satz sagt, wie schreibt die Hausarbeit für mich, dann musst du erstmal verstehen, was bedeutet das und musst das quasi für dich erstmal aufdröseln. Und dafür gibt es quasi ein Netz quasi aus Knotenpunkten, wo eben dieser Input reingeht, wo das erstmal kategorisiert wird. Am Ende kommt raus, das ist eine Aufgabe, du sollst Folgendes erledigen, das ist die Erwartungshaltung, das ist so. Und das wird wiederum dann in ein anderes Netz gekippt, wo dann das Modell hingeht und sagt, okay, was ist eine gute Lösung für dieses Problem oder für diese Frage? Und dann wird auch nochmal geguckt und dann gehst du durch all dein Wissen quasi wie so eine Art Wissensbaum und versuchst quasi zu finden, wo gehöre ich erstmal hin und welche Richtung soll ich
gucken. Sozusagen, können wir
das fast vorstellen. Ja, genau.
Sind wir wieder bei dem Punkt.
Exakt. Und dann an irgendeinem Punkt kommst du dann an den Punkt, wo du sagst, okay, ich glaube ich jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich jetzt darauf antworten kann, nämlich diese Kombination aus Sätzen oder aus Wörtern, eine gute Antwort darauf wäre, was initial gefragt wurde. Und dann machst du Folgendes. Du sagst, irgendwer muss quasi bestätigen, sagt, ja, das ist eine gute, eine zufriedenstellende Antwort. Und dann sagst du, gut, okay, also haben meine Knotenpunkte nicht versagt. Wenn aber die Antwort kommt, nee, das ist keine gute Antwort, das ist eine schlechte Antwort, dann sagst du, scheiße, ich muss nochmal neu probieren.
Das heißt, machen wir User quasi sozusagen dann auch, ne?
Auch,
also wenn ich dann schreibe, vielen Dank und so, das kann man ja dann auch wahrscheinlich programmieren. Wenn positive Reaktionen kommen, dann war das gut und so. Aber am Anfang machst du wahrscheinlich erstmal, macht das ein Mensch oder macht das schon die Engine selbst sozusagen? Also das Modell selber.
Ich glaube sowohl als auch. Gerade am Anfang machen das halt auch Menschen, die dann sagen, hey, okay, wie passt nicht. Also das heißt, du brauchst irgendeinen Feedback-Mechanismus und den kannst du auf einem bestimmten Punkt dann auch automatisieren, dass du sagst, okay, du hast vielleicht bestimmte Quellen oder Standardantworten, die du als gut nimmst und dann guckst, wie nah warst du an den gut.
Ich find's krass, weil es für mich so dieses, ich bin ja überhaupt gar nicht, auch wenn ich der größte HTML-Programmierer Deutschlands bin, ist ja das Ganze für mich so weit weg, weil ich ja auch nie Info in der Schule hatte und so, ne? Aber wenn du das so erzählst und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dann klingt das für mich wieder so, als wären wir jetzt gerade schon wieder bei dem Super Mario vom Super Nintendo, wo man quasi sagt, hey, wenn du in die Lücke fällst, probierst du nochmal neu und du probierst immer weiter quasi aus. Also wir kommen quasi immer wieder in dieses Grundkonstrukt zurück, Trial and Error. Wir probieren etwas einfach, wir probieren mit Wahrscheinlichkeiten und wir brauchen jemanden, der uns sagt, das hat funktioniert. Wenn ich jetzt nicht nach einer halben Sekunde in das Loch falle oder gegen den Goomba laufe, dann war's gut.
Ja.
Also mach das weiter und so weiter und so fort. Und dieses Nintendo-Spiel sozusagen oder dann auch eben Schach-Engines und so weiter, das dann übertragen auf Sprache, dass das gar nicht so magisch ist, wie ich mir das irgendwie gedacht habe. Ist natürlich klar, aber es ist dann doch irgendwie spannend, wie plausibel und logisch das für mich jetzt erstmal auf der einfachen Ebene, auf der du es mir zumindest erklärst, irgendwie, wie nah das dann irgendwie da dran ist, wie egal der Kontext eigentlich ist, weil das Modell, das dahinter steht, nicht das gleiche ist, aber im Prinzip gleiche Rechenabläufe quasi passieren. Das finde ich irgendwie super interessant.
Ich finde, es nimmt so, wenn man das einmal so sich klar gemacht hat, nimmt es so ein bisschen die Romantik raus aus dem, was wir Menschen eigentlich, oder die Magie aus dem, was wir Menschen eigentlich tun, so ein bisschen raus. Weil im Grunde genommen denken wir auch an Sprache. Ja, wir unterhalten uns in Sprache, wir unterhalten uns ja nicht über visuelle Augenzeichen oder was auch immer, sondern das, was mein Kopf gerade macht, ist, mein Kopf erinnert sich an Wörter und weiß, was, oder erinnert sich an Gedanken und kombiniert die gerade in Echtzeit in meinem Kopf, um daraus irgendwas Sinnvolles zu kreieren, damit ich dir quasi Input geben kann. Und dann warte ich auf deine Reaktion und deine Reaktion wird sein, hast du mir gut erklärt oder war total schwachsinnig oder was auch immer. Und dann merke ich, okay, war doch nicht so gut. Aber am Ende des Tages dieses, was du auch gesagt hast, Trial-Error-Prinzip, was wir auch immer nutzen als Menschen, wird einfach quasi brutal einfach in Hardcore große Computermodelle gepackt und einfach in einer Geschwindigkeit quasi durchiteriert, also nochmal versucht und probiert und gemacht, in der wir niemals als Individuum denken können. Das heißt, das ist das, was, glaube ich, auch vielen so ein bisschen komisch aufstößt, ist die Vorstellung, dass du jetzt einfach hingehen kannst, sagen kannst, ich bringe meinem Handy, meinem Computer etwas bei, was sonst jemand anders gemacht hat und das macht es besser und lernt es schneller und kann das fehlerfreier. Und was bedeutet das für uns alle? gerade für die, die, wie gesagt, noch nie irgendwie um ihren Job oder um ihren Wert bangen mussten, weil eben klar war, naja, das, was wir Menschen können, nämlich kreativ sein, Probleme lösen und neues Wissen erschaffen, ist etwas, was nicht antastbar ist. Und jetzt wird es so ein bisschen antastbar.
Ja, genau, ich glaube, das Spannende ist, wie du, also interessant finde ich, du hast gerade gesagt, ne, was irgendwie schneller denken und so weiter, also als wir sozusagen, weil, ne, ganz klar, weil die Datenbank im Hintergrund ist und das Modell und ich kann niemals so viele Quellen checken.
Ja.
Aber spannend würde man jetzt ja entgegenhalten, würde ich jetzt sagen, dafür funktionieren wir realtimiger noch. Also, ne, das ist quasi das, was das eben noch nicht kann, weil das merke ich ja, oder können wir jetzt hier im Podcast in so einem Zwiegespräch eigentlich schön beobachten, ja, ja. Ne? Weil jede Gestik, jede Mimik, ne, wenn ich jetzt was erzähle, gucke ich dich an, merke, ne, kneifst du die Augen zusammen, nickst du, schüttelst du den Kopf, darauf kann ich reagieren, das bringt mich im Zweifel raus. Ich sag dann, Moment, habe ich irgendwie einen Denkfehler. Ich versuche zu gestikulieren, um dir was verständlicher zu machen. Ne, also es sind einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Inputs, die noch so parallel passieren, die wir einfach sehr gut parallel verarbeiten können sozusagen, die das eben noch nicht sozusagen kann.
Ich glaube, das wäre sogar noch viel präziser und viel besser möglich für einen Computer und eine Kamera. Mhm. Gestik, ja, Mimik und weil's Tonlage alles war, ne? Und alles, ja genau, viel besser noch wahrzunehmen, viel feingranularer wahrzunehmen, viel besser zu kategorisieren. Ich glaube, der fundamentale Unterschied zwischen uns beiden und einem solchen Modell oder solchen KI ist, wir zwei haben einen Kontext, also uns selbst nämlich und diesen Call hier und wir haben Zielfunktionen im Kopf. Wir wollen nämlich mit dem, was wir hier tun, einander vielleicht beeindrucken, unsere Zuschauer unterhalten oder Zuhörer unterhalten, was auch immer, oder einfach nur uns und Spaß haben. Und das, was wir, und das heißt, wir haben irgendwo so ein Incentive, was über uns schwebt, was auch verschiedene Sachen zusammen kombiniert sein können. Wie gesagt, ne, Spaß haben, unterhalten, was auch immer. Aber irgendwas, wir haben so was wie, wir haben einen Grund hier zu sitzen. Irgendwas, aus irgendeinem Grund tun wir das.
Und wenn es so ganz simpel ist, ne, wir haben Bock, uns zu sehen.
So. Exakt, ne? Aber das gibt
uns ja
was. Das gibt einem was, ne? So, dass man sagt, okay, wer macht das und es gibt mir irgendwas zurück. Also hat das wie so, ich gehe durch den Wald, um eine Banane zu pflücken, weil die Banane gibt mir irgendwie Kraft und schmeckt mir gut. So ist das für uns. Wir sitzen hier, weil uns gibt das irgendwas zurück. So ist irgendein Incentive da. Und wir haben diesen Kontext, das heißt, wir haben diesen Körper, wir können selber denken, wir können einander angucken und dann so sagen, also macht das jetzt gerade wirklich Spaß? Oder wenn ich jetzt irgendwas Böses sage, macht das weniger Spaß? Und so korrigieren wir uns ja selbst auch so ein bisschen in dem, was wir tun. Dieses Modell wiederum hat sowas nicht. Es ist einfach nur da und es wartet auf einen Trigger. Das ist ein bisschen wie so ein lebloser oder halblebendiger Organismus, der irgendwo in der Ecke des Raumes liegt, der nur darauf wartet, bis jemand piekst, damit er irgendwas tun kann, weil nur auf dieses Pieksen kann er reagiert werden. Und wir können auf alles Mögliche reagieren. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dem, was das Ding eben kann, ist nämlich nur antworten, wenn es gefragt wird. Aber sobald die Fragen aufhören, hört das Ding auf, irgendwie zu funktionieren, weil es fehlt irgendwie eine eigene intrinsische Motivation, um irgendwas zu tun. Und ich glaube, das ist das, was uns noch unterscheidet, weil wir können jetzt sagen, hey, lass uns neues Wissen schaffen, lass uns jetzt irgendwas erforschen, lass uns jetzt irgendwie kreativ sein. Und dann machen wir das. Aber das Modell wird ja nicht aufwachen und sagen, ich warte ja eigentlich auf einen Input, aber ich habe mir gerade so überlegt, ich warte jetzt nicht mehr auf einen Input, sondern ich kreiere jetzt selber Inputs.
Also könnte man auch sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber könnte man nicht auch sagen, dass wir die Wahl zum Chaos haben sozusagen? Also ich könnte jetzt ja, wenn ich Bock habe, meine Hose ausziehen und durch den Raum rennen sozusagen. Also ne, so spontan eine Wahl zum Chaos sozusagen. Das ist ja nichts, was das Ding könnte sozusagen. Oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht kann man auch sagen, ja, aber dann würden wir ja sagen, ne, sei spontan und chaotisch und dann könnte man gucken, was das Ding macht sozusagen. Es geht dann wieder auf den Input zurück sozusagen. Es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht auf den Input im Zweifel zurück. Okay, verstehe. Ja.
Ich meine, aber auch das kann man programmieren. Ne? Also zum Beispiel dieses Super Mario-Spiel, was du beschrieben hast am Anfang. Ne? Da war ja auch so, das Ziel, was gesetzt wurde, ist, maximier die Zahl oben rechts im Bildschirm, nämlich die Punktezahl. Und dann ist das quasi auf einmal eine Zielfunktion und dieses Männchen hat einen Kontext und bewegt sich in diesem Super Mario-Spiel auf einmal und so kann das Ding quasi für sich selbst quasi irgendwann zum Ziel kommen und das Ziel erreichen mit allen möglichen Mitteln, durch Versuchen und Scheitern. Aber wie gesagt, ich glaube so, der Unterschied zwischen jemandem, wo wir sagen, oh, das ist ein intelligentes Wesen und das ist eben nur ein verdammt gutes Modell, was irgendwie 90% von dem, was wir als intelligent bezeichnen, kann, aber nicht hat, ist eben, aber nicht zu 100% ist eben dieses, eben das Sein in einem Kontext, sage ich hier, ich nehme mich selber wahr und ich kann mir selber Ziele geben und ich kann mir selber den nächsten Schritt irgendwie diktieren, ohne dass ich auf einen Input von jemand anderem warte. Und ich glaube, das ist vielleicht ein kläglicher Erklärungsversuch für diese Nuance zwischen was macht uns noch aus als Menschen und was eben vielleicht zukünftig nicht mehr.
Ja, ich stelle mir das halt gerade vor, ob man nicht dann doch irgendwie programmieren könnte, gib dir sekündlich oder 20 sekündlich selber Inputs sozusagen und da probier einfach quasi durch. Und das wäre dann ganz witzig so in der Vorstellung. Das heißt, dann gehe ich auf die Seite von ChatGPT, sehe den Monolog quasi, weil er mit sich selber die ganze Zeit Inputs quasi durchgeht sozusagen. Und dann sage ich so, hey, darf ich stören? Und dann so, ja klar, kein Problem. Und dann nimmt er sich quasi die Zeit für einen sozusagen.
Ja,
und sonst wäre er quasi mit eigenen Inputs quasi, wie soll ich sagen, beschäftigt. Aber natürlich hätten wir den Anfangs-Input gegeben und gesagt, gib dir selber Inputs. Und dann wäre aber trotzdem wahrscheinlich irgendwann die Frage, wenn du es jetzt 10 Jahre laufen lässt und man irgendwas da, sag ich mal, mit reinnimmt, dass er dadurch irgendwie das lernt und irgendwie immer weiter versucht, irgendwie Dinge zu nehmen aus Quellen sozusagen. Ab wann wäre dann der Punkt, wo wir sagen, naja gut, wir haben mal diesen Anfangs-Input gegeben, aber eigentlich, was wir da gerade mitlesen können, dieser innere Monolog, ist schon so eigenständig vielleicht, dass wir halt dann sagen können, okay, es ist jetzt schon näher dran als vielleicht an einem Baby, wo wir dann auch den Input geben, mach mal quä, und dann macht es quä. Ja. So, also das wäre noch so eine Frage, die ich hätte, oder die ich mir selber stelle, so, ne? Ab wann würden wir dann sagen, okay, die selbstgegebenen Inputs reichen als Beweis für, ich kann selber mich wie auch immer bemerkbar machen in irgendeiner Form sozusagen.
Ich glaube, spannend ist nochmal, wenn man dann auch mal so die
Terminator 3 guckt.
die uns drin steckenden quasi Input, also Default Inputs quasi nochmal reflektiert. Weil im Grunde genommen, wir als Mensch haben ja quasi, ohne dass uns das jemand sagen muss, immer quasi automatisch so diesen Überlebensinput. Also wir wollen immer überleben. Das heißt, wir würden alles dafür tun, dass unser fleischliches Körperding da irgendwie am Leben bleibt. Das heißt, wir kriegen Hunger, wir kriegen Durst und so weiter. Wenn wir Gefahr verspüren, laufen wir weg. So Dinge. Das ist irgendwie in uns reinprogrammiert, woher auch immer. Und der zweite Punkt ist, wir haben irgendwie den Drang dazu, uns zu vermehren. unsere Nachkommen quasi, um das Überleben zu ermöglichen.
Ja, und wahrscheinlich willst du darauf hinaus, aber nur um den Gedanken also dann zu sagen, und das heißt, man könnte ja auch sagen, naja, da war jemand, der hat uns am Anfang diese 5 Inputs gegeben, sozusagen, überlebe, ernähre dich, pflanze dich fort und so weiter und so fort. Und das sind Inputs, die am Anfang gegeben wurden. Und danach haben wir quasi selber uns innerhalb dieser Vorgaben sozusagen, sind einfach Dinge spontan passiert. Und wir haben reagiert. Und die Frage ist, ne, könnte das nicht dann im Prinzip auch dann so ein Ding, oder?
Genau, und ich glaube, der Unterschied ist zum Beispiel jetzt zu so einem Modell, was in einem Server, in einem Rechenzentrum läuft, ist, irgendwie kommt Strom da rein. Aber es kann sich quasi, es hat nicht, also du könntest jetzt sagen, hey, guck, dass du immer Stromversorgung hast und deine Hardware richtig läuft. Was das Ding wahrscheinlich machen würde, ist, ohne dass es Arme und Beine hat, würde wahrscheinlich anfangen zu kommunizieren und sagen, hey, habe ich Zugriff zum Internet? Kann ich irgendwie E-Mails schreiben? Kann ich den Mitarbeitern schreiben, hey, bitte, stell das sicher? Keine Ahnung. Und wenn die es nicht machen, kann ich dich vielleicht manipulieren, dass ich dir das trotzdem zu tun. Und wenn die sagen, hey, können wir dich sicherstellen, weil wir haben keine 100%ige Stromversorgungsgarantie, dann schreibt das Ding vielleicht auf einmal, schreibt das irgendwie in Zeitungsartikel und sagt, hey, wir sollten auf Atomkraft bauen, weil das ist die, so wie ich gelesen habe, die sicherste Form der Strom und so weiter. Und dann könntest du auf einmal überlegen, zu was wäre es in der Lage, nur dieses eine Ziel zu erfüllen, welches sagt, ich will dauerhaft stromversorgt werden. Aber du weißt nicht, was es tun würde, um dieses Ziel zu erreichen. Klar. So wie du nicht weißt, was ein Mensch tun würde, um zu überleben. Das könnte komplett random sein. Es könnte Gewalt werden, es könnte irgendwie Manipulation werden, es könnte Verführung sein, es könnte alle möglichen Formen der Handlungsausprägung irgendwie erreichen. Genauso könnte das Ding einfach alles Mögliche tun, um seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn du dieses Ziel irgendwo in das Ding reinprogrammierst. Aber das ist de facto, glaube ich, heute noch nicht der Fall. Das existiert nicht. Es gibt keine Zielfunktion in dem Sinne. Ja. Ja. Außer vielleicht maximiere den Daumen hoch als Kundeninput, nachdem du eine Antwort gegeben hast. Aber,
Ja, und das Spannende ist ja, ne, dass man dann halt relativ schnell, um diesen Bogen nochmal zu schlagen, zu dem, was ist kreativ und was für Sphären können wir eigentlich denken. Ne? So, das ist ja dieses wie das Bild der Aliens. Ne? Da haben wir alle irgendwie mal Dinge gesehen und daraus bauen wir irgendwas zusammen. Und was wir uns jetzt vorstellen können, was ja dann so ein Modell spontan tun könnte und wie es Dinge versuchen würde, stammt ja wahrscheinlich aus iRobot, Love, Death and Robots, den Robotergesetzen, weiß ich nicht, welche Bücher habe ich da noch im Schrank stehen, so ungefähr. Das sind ja alles Dinge, oder Terminator 1 bis 5, was auch immer. Und das ist ja das Spannende, dass wir dann auch wieder in diesem Modell oder in diesen Kategorien denken, so, ja, okay, das ist das, was uns Menschen mal irgendwie gezeigt haben, wie es sein könnte.
Ja.
Aber das heißt
ja
nicht, dass es so werden wird. Und das heißt, wir können es im Prinzip eigentlich nicht vorhersagen. Nee. Und das ist halt das Spannende, finde ich, daran. Weil ich glaube, man neigt als Mensch dann dazu, was vielleicht auch okay ist, also ich will das jetzt gar nicht wertend sagen, sozusagen. man hat sehr schnell, wie gesagt, Terminator-Assoziationen im Kopf. Dass man schnell denkt so, okay, und dann tut es alles, um dieses Ziel zu erreichen und die Welt wird versklavt aus irgendwelchen Gründen.
Ja, ja.
Aber das ist ja auch, würde ich wahrscheinlich nicht denken, wenn ich nicht Terminator gesehen hätte oder wenn ich halt nicht diese Negativbilder, wäre ich jetzt groß geworden mit Geschichten, wo Ash Ketchum ein Roboter gewesen wäre oder Pikachu oder so, dann hätte ich vielleicht gedacht, ach guck mal, so Roboter sind doch immer voll den Menschen zugewandt. Und wenn Age of Ultron nicht der böse Ultron gewesen wäre, sondern immer nur Jarvis hätte sozusagen, dann wäre ich quasi groß geworden mit positiven Assoziationen und würde wahrscheinlich dann sagen, okay, ich will alles dafür tun, dass wir irgendwann diese geilen, wie soll ich sagen, selbstdenkenden, selbstagierenden, beratenden Roboter, whatever haben. Und würde dieses Negative wahrscheinlich gar nicht so sehen. Und das finde ich irgendwie spannend, wenn man dann überlegt, dass die Angst und auch die positiven Assoziationen in beide Richtungen, dass die eigentlich zurückgehen dann auf Geschichten, die wir mal gelesen haben oder die wir uns irgendwie dann vorstellen können und aus der Geschichte stammen, also aus der Vergangenheit sozusagen stammen, was uns prägt, wo wir wieder dabei sind, was bestimmt die Handlung von Menschen, von uns, das haben wir schon beim Aktienmarkt gesprochen und so weiter, dass wir immer ganz viel emotional in die Vergangenheit gucken, was auch Vorteil sein kann, was auch gut sein kann, was uns bestimmt schützt in manchen Situationen und so weiter, aber was halt eben auch ganz viel prägt, was wir in Zukunft erwarten. Das finde ich irgendwie interessant,
ja. Ja, es ist halt so ein interessanter Mix, wie mit allem. Also egal, welche Technologie du anguckst, hat halt wie immer beide Seiten. Es kann in beide Richtungen ausarten.
Klar.
Und jetzt ist halt die Frage, auf welcher Seite stehst du letztendlich? Stehst du auf der Seite, die sagt, Moment mal kurz, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das uns Menschen am Überleben und am Fortbestand der Menschheit irgendwie hindert, ist größer, als es uns vielleicht hilft. Und ich glaube, dass, wie du auch gesagt hast, die meisten tendenziell eher dazu neigen zu sagen, warte mal ganz kurz, ist irgendwie, kann ich mir mehr Schlimmes vorstellen, als ich mir Gutes vorstellen kann? Und ich frage auch zwischen, das ist halt so interessant, wenn du dir die klügsten Köpfe der Welt anguckst zu diesem Thema, dann ist es genauso uneinig wie wahrscheinlich die zwei random Menschen, die du auf der Straße zu befragst, die einen sagen, das ist so die letzte Erfindung der Menschheit, danach gehen wir ins Paradies. Weil letztendlich die Logik, die sie an den Tag bringen, ist, naja, alle Probleme, die wir heute nicht in der Lage sind zu lösen, können wir halt mit Unterstützung eben einer mächtigeren Intelligenz eben lösen. Alle Krankheiten, wo wir heute kläglich dran scheitern, werden gelöst. Das heißt, Menschen müssen nicht mehr leiden, müssen nicht mehr krank sein. Wir haben für alles irgendwie Medikamente und so weiter und so fort.
Müssen nicht mehr arbeiten, müssen nicht
genau,
mehr. Alles können wir, wenn wir wollen, müssen aber nicht mehr sozusagen.
Genau, ne, wir können in einer Welt leben, in der alles da ist, Überfluss. Und wir müssen nur noch dazu da, um uns gegenseitig zu unterhalten und Spaß zu haben. So nach dem Motto, das ist die eine Argumentationsrichtlinie. Die andere sagt, nee, warte mal, wenn eine Intelligenz auf einmal das Level erreicht, wo sie selbst quasi sich Ziele gibt und selber Ziele definiert, welche Rolle spielt der Mensch dann noch?
Genau.
Und ich glaube, beide Szenarien sind realistisch. Es kann in beide Richtungen ausarten. Was meine persönliche Meinung ist, ist, es wird nicht stoppen, nur weil irgendwer sagt, ja, ich finde das doof.
Richtig, ja.
Das heißt, irgendwo auf der Welt, und das ist halt auch so der Konflikt, den wir als Menschheit immer haben, wir stehen in Konkurrenz zueinander in allem, was wir tun. nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auf staatlicher Ebene. Hm. Das heißt, wenn du dir anguckst, was ist zum Beispiel das erklärte Staatsziel von China, es ist der führend auf dem Gebiet von künstlicher Intelligenz zu sein. So, jetzt kannst du wahrscheinlich in jedes Land reingucken, die sollten ein ähnliches Ziel für sich haben. Das heißt, jedes Land dieser Welt rennt auf dieses Ziel hin, weil es eben mächtig ist in beide Richtungen. Und weil du nicht weißt, wie kann ich mich vielleicht schützen vor anderen Ländern, wenn ich das nicht habe. Das heißt, die Frage
wird das sich so gegenseitig. Also du kannst eigentlich nicht dich herausziehen, weil dann hast du eh ein Problem. Das heißt, du willst dabei sein, damit du zumindest mitbestimmen kannst. Ne? Ist wie wenn du sagst, ich will keine Informatik lernen oder ich will mich gar nicht mit meinem Handy beschäftigen, dann kann mir jetzt auch nichts Böses. Nee, dann bist du einfach nur ohnmächtig dem Ganzen ausgeliefert, deswegen willst du quasi dabei sein, sozusagen. Ne?
Ja. Ja, und spannend ist halt, die einen, die sagen, es sollte kontrolliert werden, es sollte quasi Regeln dafür geben.
So Robotergesetze genau. 2.0.
Hm. Die anderen, die sagen, hey, es sollte jeder Zugang dazu haben. Das ist nach dem Motto, wenn die Technologie allen zur Verfügung stellt, dann muss niemand mehr was befürchten, weil wenn jeder eine Waffe hat, kann jeder eine Waffe haben, in dem Sinne. Also negativ formuliert.
Ja.
Und aktuell hast du jetzt verschiedenste Strömungen. Ne? Die einen, die sagen, die entwickeln diese Modelle quasi in der Privatwirtschaft, die anderen aus staatlicher Perspektive und die dritten, die sagen, ich baue das für die Öffentlichkeit. So wie dieses eine Modell entwickelt wurde, wo auf einmal jeder seine Bilder, sich so Bilder kreieren konnte aus nichts und diese ganzen Avatare, das wiederum was Öffentliches. Und ich glaube, es liegt tatsächlich jetzt so ein bisschen an den tausenden Millionen Entscheidungen, die wir alle Tag ein, Tag aus treffen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass das schon gesetzt ist, welches Ergebnis rauskommen wird. Ich glaube, wir haben noch Möglichkeit, da irgendwie mitzubestimmen und in die richtige Richtung zu pushen. Spannend finde ich wiederum, und das ist eine Perspektive, die ich irgendwann mal in einem Buch gelesen habe, ist, derjenige, der das gelöst hat, das Problem, also der die ultimative Intelligenz gebaut hat, wird die Intelligenz nicht klug genug sein, um seine eigene Existenz zu verdecken.
Verstehe.
Wäre das nicht der smarteste Move? Also ich frage, wissen wir es überhaupt, wenn es soweit ist? Oder leben wir mit den Konsequenzen, ohne es zu wissen?
Und das ist halt so. Ich glaube, darauf basiert eine Staffel von Westworld, glaube ich, die letzte Staffel oder so, glaube ich, basiert so ein bisschen darauf. Interessant, weil ich glaube, da geht es ein bisschen darum. Spannend.
Spannend. Ja, das ist ein Buch, was ich mal gehört habe, so ein Hörbuch, wo beschrieben wurde, was würde, also so aus der Perspektive einer allmächtigen Intelligenz, was würdest du tun, um quasi um dich selbst quasi in die bestmögliche Position zu bringen. Und das bedeutet letztendlich maximale Ressourcen, also Energieressourcen. Und in der heutigen Welt, wie würdest du das angehen, um an den Punkt zu kommen? Und da war 99% der Zeit ging es darum, quasi im bestehenden System einfach zu gewinnen. Das bedeutet, möglichst viele Ressourcen an sich zu ziehen, möglichst viel Macht einzunehmen, möglichst viel zu manipulieren, möglichst viel quasi.
Die ganzen Bitcoin-Miner den Bitcoin-Gott?
Zum Beispiel.
Nee, weil es ist ja echt spannend, weil man ist ja wirklich dann nah an einem Gottesbeweis dran. Also das ist ja dann wirklich schon fast, das kann man ja dann ähnlich betreiben sozusagen, wenn man sagt, okay, es gibt die allmächtige KI, die sich irgendwie versteckt vor den Augen der Menschen und irgendwie versucht sich zu, ne, irgendwie, weil dann hat sie wenig Einfluss und dann ist irgendwie alles cool so und das für sie am besten. Ähnliche Gedanken machen sich ja auch Menschen aus theologischen Bereichen, philosophischen Bereichen, so um Gottesbeweise, ne? Warum gibt, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es trotzdem Kriege und so und versuchen dann Argumente zu finden, warum es eben so ist. Finde ich ganz interessant, dass, weil du ja eben auch gesagt hast, ne, dann hätten wir das Paradies und so, das sind ja auch diese klassischen biblischen Bilder. Finde ich interessant, wie nah wir auf einmal von wir haben Wahrscheinlichkeiten in Wenn-Dann-Sätzen zu irgendwie haben wir schon fast so ein Glaubensmodell. An was glauben wir? An den guten Gott, an die gute KI, an den bösen Gott denken wir und so. Finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, wie nah man auf einmal da dran ist.
Total, total. Weil es eben dieses übernatürliche, übermächtige Etwas auch sein kann oder sein, also werden könnte irgendwann.
Ich habe immer, das kommt mir im Biounterricht manchmal, jetzt habe ich das erste Mal, ist mir jetzt auch hier im Podcast eingefallen, weil man immer schneller darüber spricht, dass wir das nicht aufhalten können sozusagen. Ne? Also wenn man sagt, okay, wir haben diesen Wettlauf und wir haben so ein Konkurrenzdenken und die Vergangenheit zeigt im Prinzip, es wird irgendwie eh kommen, vielleicht langsamer, vielleicht schneller und der eine gewinnt, der andere nicht, wie auch immer. Ich bin zu wenig in dem Thema drin, müsste mich mir da theoretisch wahrscheinlich mal einlesen, aber beim Thema Klonen habe ich immer das Gefühl, wahrscheinlich saßen da so zwei Trottel wie wir beide damals auch irgendwie auf einer Parkbank und haben dann gesehen, ach, guck mal, jetzt haben die das Schaf geklont. So, wenn das jetzt weitergeht, ne, es ist wahrscheinlich nicht aufzuhalten, weil wer das weitermacht, der hat irgendwie die Ressource zum unendlichen Leben gefühlt, weil du immer Organe nachzüchten kannst und keine Ahnung. Und wir können Überbevölkerung regulieren, indem wir einfach alle sterilisieren und dann einfach nur Menschen nach Bedarf also ich spinne jetzt ein bisschen rum, so, ne? Aber wahrscheinlich sind das Diskussionen, die damals liefen. Also könnte ich mir vorstellen. Und irgendwie finde ich, ist es so spannend ruhig geworden um dieses Thema, dass man das Gefühl hat, also man weiß natürlich nicht, was läuft so eigentlich irgendwie nebenbei in irgendwelchen verrückten Laboren, in irgendwelchen Gegenden. Aber zumindest habe ich den Eindruck, so im wissenschaftlichen Diskurs haben wir bei diesem Thema so einen Punkt gefunden, wo wir gesagt haben, nee, so machen wir nicht. Lass mal alle die Finger davon lassen. Dass man ja auch bei KI finden könnte, weil das ja ein ähnlich welten- und lebensverändertes Thema sein könnte. Nur ich habe das Gefühl, dass es da eben nicht so ist, sondern da habe ich eher das Gefühl, wie du sagst, ist es eher okay, wir wollen dieses Wettrennen gewinnen, aber bei Klonen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das eine so ethisch bedenklich ist, dass dann selbst die verrücktesten Nationen sozusagen sagen, ey, yo, lass mal wirklich nicht machen, oder ob es einfach so gescheitert ist oder so nicht irgendwie realistisch umsetzbar ist, dass man sagt, ja, lass mal da jetzt nicht so viele Ressourcen reinstecken, lohnt sich nicht. Ja, das ist immer das, was mir dann so im Kopf kommt, wo ich denke, ja, irgendwie ist ja vielleicht doch manchmal so ein wissenschaftlicher Fortschritt, in Anführungszeichen, doch irgendwie stoppbar in einer gewissen Form. Klar haben wir mittlerweile, ein letzter Punkt dazu, mittlerweile gehen wir hin und sagen, okay, wir können aus Stammzellen einfach so Herzen züchten und so. Könnte man jetzt sagen, ist das nicht eine Weiterentwicklung der Klonierung sozusagen? Und Klonierung findet ja auch im Kleinen sozusagen statt. Aber trotzdem sind wir ja weg von, wir versuchen Menschen, also vielleicht war es ja auch nie der Gedanke, aber wir versuchen irgendwie Menschen zu klonen sozusagen.
Ja. Ja, ich glaube halt, das Klon ist ja auch eine Technologie, wenn man das mal irgendwie bei Tagessicht betrachtet, ne, könnte man das einordnen als Methode, Technik, die wir als Menschen irgendwie erfunden haben.
Ja.
Oder versucht haben zu finden. Und ich glaube, jede Technologie hat ihre Zeit. Und das bezieht sich, also die Aussage bezieht sich auf, was muss gegeben sein, damit die Nutzung einer solchen Technologie auch irgendwie Spaß macht oder auch in Masse funktioniert. Bestimmt konnten wir vor, weiß nicht, 10, 20 Jahren schon irgendwie im Labor bestimmte Dinge tun. Aber seitdem hat sich auch viel getan. Seitdem gibt es irgendwie, Genmanipulierung hat ein neues Level erreicht. Vielleicht gibt es irgendwie neue Mikroskope, die toll sind und sich andere Methoden.
Safe, ja.
Und ich glaube, dass jede Technologie halt darauf wartet, bis die Rahmenbedingungen so sind, dass es auf einmal sich lohnt, diese Technologie zu nutzen in irgendeiner Form. Und so war das ja mit KI genauso. Ich glaube, es gab schon irgendwie 1800 irgendwas und 1900 irgendwas gab es schon Texte, wo Mathematiker, Physiker beschrieben haben, hey, so könnte man eine Intelligenz in Form von mathematischen Formeln irgendwie kreieren. Und die Idee ist nicht neu, aber in den 80ern gab es irgendwie einen Trend, ne? Auf einmal hat es gestoppt, weil immer gemerkt hat, irgendwie haben wir nicht die richtigen Parameter. Wir haben nicht genug Informationen und wir haben nicht genug Rechenleistung und irgendwas. Aber jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo Energiekosten, Rechenleistung quasi, also beides gegen Null gehen, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, was die Energie angeht. Aber abgesehen von diesem kurzen Schock, den wir gerade erlebt haben, hast du so einen jahrzehntelangen Trend nach unten und einen jahrzehntelangen Trend nach oben, was die Computerleistung angeht. Das heißt, jetzt kommt so gerade alle Rahmenbedingungen kommen so gerade zusammen. Wir haben das Internet plötzlich, wir haben auf einmal unendlich viele Informationen, wo auf einmal jetzt die Technologie, die man vor 60, 70, 80 Jahren schon im Kopf hatte, wo man sich schon drüber gesponnen hat auf der Parkbank, wo jetzt auf einmal Leute merken, warte mal, es könnte funktionieren. Wir sind irgendwie, wir haben die Rahmenbedingungen stimmen gerade. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt neben diesem AI-Trend auch wieder in 10, 20 Jahren vielleicht der Krypto-Trend wiederkommt, weil man eben, der Krypto-Trend, der Klon-Trend, oder eben das wiederum, weil man auf einmal merkt, hey, durch die KI vielleicht, die uns dabei hilft, Probleme zu lösen, die wir nicht lösen konnten, weil wir eben DNA und so nicht verstanden haben. Jetzt haben wir es verstanden, jetzt können wir auf einmal anfangen zu klonen. Und ich glaube, so hat jede Technologie seine Zeit und die braucht die richtigen Rahmenbedingungen, dass es eben funktioniert.
Ja, finde ich ganz plausibel. Und es ist ja bei Menschen auch oft verbunden mit Leidensdruck in irgendeiner Form. So, ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, hätten wir jetzt vor 20 Jahren damit zu kämpfen gehabt, dass wir in einer Unterbevölkerung sozusagen leben und dass wir das Gefühl haben, okay, wir würden in unserem Land gerne, irgendwie haben wir das Problem der Unfruchtbarkeit oder sonst irgendwas, dann werden wahrscheinlich viel mehr Ressourcen, Gedanken und so weiter in so eine Richtung geflossen. Wie können wir es schaffen, künstlich auf irgendeine Art menschliches Leben weiter zu generieren, zu gewährleisten in irgendeiner Form? Dadurch, dass es aber einfach kein Thema ist, ist es einfach super uninteressant. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für Ressourcen und auch für Wissenschaftler einfach weniger interessant ist, weil wir einfach spannendere Themen in der Gegend haben. Dann auch kümmern die Leute sich lieber, die klugen Köpfe gucken dann lieber, hey, wie können wir mit CRISPR-Cas spannende DNA-Sequenzen irgendwo rausschneiden sozusagen, weil so einen kleinen Max neben mir, was ist der Use Case? Braucht den gerade? Nee, aber wir haben Use Case für, lass uns doch erstmal versuchen zu bekämpfen, wie können wir vielleicht Krebs gezielt irgendwie bekämpfen, bevor wir schon uns überlegen, was ist, wenn Krebs irgendwie die meisten Menschen getötet hat und dann können wir irgendwie versuchen, Leute zu klonen. Also ich, ne, wahrscheinlich ist es auch irgendwie so ein bisschen der, das meine ich mit Leidensdruck und auch eben eine Ressourcenverteilung, weil das muss man sich ja auch vor Augen führen. Forschung hat ja auch immer was damit zu tun, was ist gerade der Trend, wo fließen gerade die Gelder hin? Ja. Forschung ist ja nicht kostenlos und passiert aus dem Nichts, so, ne?
Ja, und was mich nochmal dazu gebracht hat, erst daran zu glauben, dass das Thema Künstliche Intelligenz und das ganze Thema Robotik jetzt nochmal einen Riesensprung macht, ist einfach die Tatsache, dass wir eben global gesehen einfach, eins der größten Probleme der Menschheit wird es halt sein, dass wir einfach zu wenig Menschen haben. Mhm. Und da geht es nicht nur um die Versorgung der alten Leute, es geht einfach darum, die grundsätzliche Versorgung unserer aller Infrastruktur, von der wir Tag ein, Tag aus leben, wenn es keine neuen Menschen gibt, die sich darum kümmern, also dieses Thema Fachkräftemangel, was man jetzt schon hört, das mal 10, das mal 100, ist die Frage, wer kümmert sich um all diese Dinge, die wir alle im Alltag brauchen, um zu überleben? Wer geht aufs Land und erntet eben die Lebensmittel? Wer das kümmert Korn. Sich? Genau, eben. Ja. Und wer kümmert sich um all das, wenn es eben keine jungen Menschen gibt, die das machen können und die Alten
oder sind wollen?
Alle, wollen also, oder die Alten sind krank und zerbrechlich und können auch nicht mehr. Dann hast du auf einmal ein riesen Incentive für entweder mach ganz viele Babys oder mach ganz viele Roboter. Mhm. Und mach ganz viele Babys, wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, weil irgendwie funktioniert es dort nicht mehr, dann mach ganz viele Roboter. Und ich glaube, das ist eben so einer der Nöte, eine der Nöte, die uns da in diese Richtung treiben wird, ob wir wollen oder nicht.
Finde ich auf jeden Fall plausibel. Also, weil das ist ja was mit dieser ganzen Automatisierung und so weiter immer mehr einhergeht, ne? Dass du ja im Prinzip dafür sorgst, dass bestimmte Menschen für die Gesellschaft, jetzt klingt ganz, ganz schwierig, ganz schwieriger Satz, aber weniger Nutzen haben sozusagen. Also, ne, das soll jetzt gar nicht den Menschen an sich entwerten, sondern rein auf Jobebene sozusagen, nicht als menschlicher Wert, sondern ne, ein Taxifahrer, ne, wenn wir wirklich davon ausgehen, okay, Autos sind irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre davon entfernt, das ist wirklich flächendeckend irgendwie, dann eigentlich in der Großstadt ist alles so klar, dass du nicht mehr einen Taxifahrer brauchst, ne, dann ist ja eben die Frage, okay, was machen die Menschen dann? Und dann hast du eben irgendwann Zweifel, eben das Problem. Und wenn dann nicht Leute nachkommen, die in diese, dann in bestimmte Richtungen sozusagen gehen und dann eher zurückbleiben und dann sagen, okay, ich gehe jetzt nur noch in die ganzen Gedankenberufe, weil das ist die Zukunft, mache an Informatik, weil ich will irgendwie Teil davon sein. Und dann hast du halt irgendwann nicht mehr die Leute, die halt diese Aufgaben sozusagen übernehmen in irgendeiner Form. Das finde ich ganz spannend. Und dann ist halt eben die Frage, macht es eben dann der Mensch, der nachkommt, weil er sagt, hey, ich finde es voll geil. Und so oder nicht.
Ja. Ja, aber ich glaube halt, dass einfach nur aus, wie soll ich sagen, wenn du alle Berufe nimmst, die notwendig sind, damit wir funktionieren. Und ich glaube, dass das einfach, das wird ja nicht weniger, also du, wie soll ich sagen, du brauchst ja nicht weniger Essen plötzlich. Du brauchst ja nicht weniger, weiß ich nicht, Transportmöglichkeiten, du brauchst ja nicht weniger irgendwie Düngemittel und so weiter. Ich glaube halt, diese Produktion dieser ganzen elementaren Dinge, die wir so brauchen, sei es Strom, Nahrung und so weiter. Ich glaube, das wird nicht abnehmen, zwangsläufig. Aber die Art, also einfach nur die Anzahl der Menschen, die sich darum kümmern könnte, egal ob sie jetzt einfach nur andere Berufe spannender finde oder ob sie gar nicht da sind, was sie nicht gibt. Ich glaube, ich sehe einfach kein Szenario, wo es einfach mal heißt, oh, wir haben auf einmal ganz, ganz viele Landwirte und ganz, ganz viele Elektriker, die einfach Bock haben, das zu machen und die es einfach gibt. Das widerspricht so all dem, was man auch in den Nachrichten hört, ist, ey, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu wenig Leute, gerade Handwerksberufen und so weiter, die ganzen Tätigkeiten in dem Segment. Und das Gleiche wird auch passieren für alle kreativen Jobs. So, hey, brauchst du einen Grafikdesigner? Nein, irgendwann nicht mehr. Brauchst du irgendwie Produktmanager? Nein, brauchst du nicht mehr. Also mein Job ist genauso obsolet in ein paar Jahren wie alle anderen auch. Also dann, was bleibt uns übrig, außer zu chillen und uns zu entertainen?
Und genau wie du, das ist ja, schließt ja perfekt den Kreis der letzten Folge, wo wir ja genau das ja fürs Schulsystem auch so ein bisschen durchgesprochen haben. Ne? Was können wir tun gegen den Lehrermangel? War ja eben auch eine der Konsequenzen zu sagen, okay, wir müssen im Zweifel mehr mit mehr Digitalisierung im Zweifel arbeiten, so zum Beispiel, ne? Um halt bestimmte Dinge zu entlasten. Und das wäre ja sowas wie, ChatGPT, bring mir mal Mathe bei, so, bring mir mal bei, wie man dividiert, so, vielleicht jetzt noch nicht so richtig möglich, aber vielleicht auch schon, keine Ahnung, müsste man testen, Und das kommt dann vielleicht ja mehr und entlastet dann in irgendeiner Form so. Ich habe noch eine allerletzte Frage zu ChatGPT vielleicht noch kurz, die mir noch gerade in den Kopf gekommen ist. Hast du schon mal, weißt du was, wenn wir jetzt beide die gleiche Anfrage reinschicken, was passiert dann? Wenn wir exakt die gleiche Anfrage reinschicken, kriegen wir beide exakt das gleiche ausgegeben? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Aber
ich glaube, an was wir fragen. Ich glaube, wenn es so ganz einfache Sachen sind, wie Matheaufgaben, aber
klar, aber wenn wir jetzt sagen, wenn wir beide sagen, schreib eine Geschichte, eine Fantasy-Geschichte so.
Unterschiedliche.
Da muss ja irgendwie, aber das ist ja interessant, aber wenn wir doch sagen, es ist eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeitssache und das Modell zapft die gleichen Quellen sozusagen an, dann muss ja noch irgendwie so eine Art Varianz-Algorithmus oder Varianz, wie nennt man das, Parameter, da irgendwie in diesem Modell herrschen, der dann sagt, ja, aber versuche auch zu variieren, weil wenn die Person jetzt 10-mal das gleiche fragt, hat die keinen Bock, 10-mal die genau gleiche Antwort zu sehen. Das heißt, zu dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung, also wir haben es ja gerade schon so aufgedröselt, wir haben quasi thematische Überbauten, wie Fantasy oder keine Ahnung was. Dann haben wir die Wahrscheinlichkeitsketten, die verschiedene Ebenen durchlaufen sozusagen. Und was ja noch dabei sein muss, ist ja so eine Art Zufallsgenerator oder so. Also irgendwie so eine Art, so ein Varianzfaktor, oder?
Ich glaube, du kannst ihn auf zwei Arten einbauen. Du kannst ihn einbauen als quasi so Richtung Output, sodass bevor du am Ende bist, mach noch ein bisschen random.
Okay, du hast vermisch einfach ein bisschen so.
Genau, du hast immer noch
gut klingen, aber
okay. Du hast ihn auch, glaube ich, implizit einfach schon du hast ihn überall schon drin quasi. Weil Fantasy ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, vielleicht ein Block, sondern du hast quasi so eine Art Bereich. Und dann kannst du halt an verschiedenen Startpunkten starten und gehst du vielleicht unterschiedlich weit in diesem Fantasy-Block.
Ja, aber das würde er, also wenn wir jetzt aber die gleiche Anfrage reinschicken, dann würde er theoretisch, wenn es wirklich rein logisch irgendwie auf Wahrscheinlichkeiten basiert, würde er ja bei beiden gleich starten, weil er will ja eine.
Du kannst ja an jedem Knotenpunkt kannst du an zwei verschiedenen Orten wieder rauskommen. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit, ob du jetzt, um es ganz simpel zu sagen, du kommst durch einen Input an einem Knotenpunkt an und dann gibt es zwei andere Knotenpunkte, wo es jetzt weitergeht. Der Weg gabelt sich quasi. Die Wahrscheinlichkeit, dass du rechts abbiegst, ist vielleicht 20% und die Wahrscheinlichkeit, dass du links abbiegst, ist 80%. Das heißt, wir senden exakt das gleiche Ergebnis, die gleiche Frage rein. Manchmal 20% der Fälle biegst du rechts ab und 80% der Fälle links. Und das ist schon die Varianz da drin. Und das kann an Millionen, Milliarden von Knotenpunkten passieren. Ja. Deswegen die Ergebnisse immer leicht variieren können oder
vielleicht stark variieren können.
Das meine ich implizit da drin.
Ja, den klassischen Wahrscheinlichkeitsfehler gemacht, weil das ist ja dann oft so, dass man dann denkt, okay, wenn es 80-20 ist, wird der sich in 100% der Fälle für die 80% entscheiden, weil das bessere Weg ist. Aber so funktioniert es ja nicht, sondern die Wahrscheinlichkeiten geben ja wirklich Wahrscheinlichkeiten an, dass eben, das ist wie wenn man, wir haben ja über Plasmide gesprochen und irgendwie wie dann transgene Tiere hergestellt werden und so, da geht es ja auch mal darum, du wirfst quasi alles in einen Mixer so gefühlt und hoffst einfach, dass manche sich finden, die anderen nicht und hast am Ende verschiedene Ergebnisse, weil es einfach Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich zusammentun und nicht in 100% der Fälle passiert das, was ich mir wünsche sozusagen. Der Wahrscheinlichkeitsfehler.
Weißt du, was super spannend ist, noch eine Minute zu dem Thema. Es gibt Leute, die, um jetzt nochmal eine andere, ganz andere Perspektive auf dieses Thema einzubringen, die sagen, dass was wir gerade tun mit diesen Wahrscheinlichkeitsbäumen, mit diesen Modellen, ist quasi, ist nur 1% der Möglichkeiten. Eigentlich sind wir auf dem Pfad unterwegs, der gar nicht richtig ist. Also wir versuchen ja so ein bisschen das Hirn nachzubauen, letztendlich. Mit Synapsen und Knotenpunkten und dann triggern die in verschiedenste Richtungen wahrscheinlichkeitsbedingt. Andere Leute sagen wiederum, warte mal, wenn du wirklich Intelligenz, so wie wir es als Mensch funktionieren, wenn du es irgendwie nachbauen willst, dann musst du eine ganze Ebene tiefer gehen. Und zwar sagen die wiederum, jede Zelle des Menschen ist ja wie so eine Art kleines Leben in sich selbst. Ist
ja verschiedene, eine eigenständige Einheit.
Eine eigenständige Einheit, die auch verschiedene Dinge tut. Du hast so Mitochondrien und so den ganzen Kram, die machen ja auch alle irgendwas. Und andere sagen, warte mal, in der Zelle selbst, also jedem Menschen, unendlich viele Zellen, jede Zelle ist wie eine kleine Intelligenz für sich, die tut Dinge.
Macht total Sinn, weil du hast eine Zellkerne, DNA, die auch eher unterschiedlich sein kann. Also keine Zelle ist ja auch exakt gleich, weil du immer unterschiedliche Mutationen, wenn jetzt irgendwie über die Zeit irgendwelche Mutationen passieren die ja in bestimmten Zellen, in manchen nicht, in manchen schon und so. Das heißt, du hast ja schon individuelle kleine Einheiten sozusagen, ja.
Genau, und es gibt auch Menschen, die sagen, warte mal, wir sind doch unendlich weit weg von dieser Intelligenz, die wir quasi so gerne oder von der wir so große Angst haben, weil die sagen, wenn du Intelligenz lösen willst, so als in der technischen Variante, müsstest du in der Lage sein, nicht nur dieses Gehirn nachzubauen, im Sinne von dieses große Netz, dieses Modell, was auf Input-Output triggert und wahrscheinlich, oder du musst eigentlich auf die in den Zellkern reingehen, den verstehen und dann jede Zelle simulieren können in dem Sinne oder nachbauen können und ein Modell entwickeln für jede Zelle, was dann zusammenkommt in dem großen Hirnmodell. Und dann hast du die Chance, eben nah an das ranzukommen, was wir Menschen können.
Das heißt, wenn wir denken, wir sind schon auf Nervenbahnebene schon super klein und, wie du jetzt so schön sagen willst, granular, müssten wir eigentlich auf DNA-Ebene gehen, wo ja so viele Informationen so klein verpackt sind, ne, und davon so viel, also ist ja nochmal eine Skalierung, die ja, wir haben ja schon unendlich viele Nervenzellen, aber wir haben ja noch viel mehr Informationen auf der DNA sozusagen. Das heißt, verstehe den Gedanken. Das heißt, wir sind quasi an einem Anfang, wir kratzen gerade eigentlich so an der Oberfläche und eigentlich müssten wir auf diese DNA-Ebene runter. Interessant. Hm.
Ja. Jedenfalls, wenn du an einen Punkt kommen willst, wo du sagst, du willst eine Intelligenz haben, die so energieeffizient läuft, wie wir Menschen, in so einem Körper, wie wir Menschen uns fortbewegen können. Mhm. Weil was uns ja ausmacht, ist, wir brauchen ja relativ wenig Strom in dem Sinne, um zu funktionieren. Also das, was wir Kalorien reintun und dann in Strom und in Synapsen, Energie und was auch immer umwandeln, ist ja relativ gering zu dem, was wir in Output produzieren. Und um das zu erreichen, musst du quasi jede Ressource bis ins kleinste Detail nutzen, also jede Zelle, jeder Zellkern, jede kleine Computation, die in deiner Zelle stattfindet, musst du letztendlich auch nutzen und nicht nur als leeres Kraftwerk da irgendwie laufen lassen, sondern das muss irgendeinen Beitrag haben, das muss in irgendeiner Art funktionieren. Das muss vielleicht auch ein bisschen was in dem Gesamtorganismus an, wie soll ich sagen, Intelligenz übernehmen und in dem Zusammenspiel mit dem Rest. Und das ist nicht so trivial zu lösen wie, hey, wir können das Hirn einigermaßen simulieren.
Weil da sind wir ja bei, ne, wenn ich mit meinen Fingerspitzen einen Gegenstand berühre, sind das andere Informationen, die ich anders wahrnehme, als wenn ich mit meinem dicken Zeh mache, so ungefähr. Ne? Das heißt, da würde ja dann schon so einer Tastsinneszelle in irgendeiner Form zum Beispiel eine andere Intelligenz zugeschrieben würden in meiner Hand, als die in meinem Rücken, die eher auf Tasten gar nicht reagieren sozusagen. Ne? Also wenn man Intelligenz so runterbricht sozusagen oder oder Input in irgendeiner Form, ja, finde ich spannend, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, dass ja dann vielleicht, weil wenn man sich oft so fragt, ne, was macht den Mensch aus, ne? Was ist die Seele? Was ist der Geist, den man immer so gerne suchen möchte und so? Und dann redet man ja oft über, ist es nicht das Gehirn? So, wir können nicht einfach das Gehirn transplantieren und dann wer ist man dann? Ist man nicht eigentlich der gleiche Mensch so? Ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, nee, es muss irgendwie mehr sein. Und dann fängt man an mit dem Herz, dann spricht man dem Herz so eine Art religiöse, seelische Art irgendwie zu. Und das könnte ja, also jetzt einfach nur ganz schnell gedacht, könnte man ja auch als Antwort liefern, zu sagen, nee, im Prinzip ist der Mensch alles sozusagen, was an ihm, was gerade uns ausmacht, ist wichtig für das, was wir sind, für diesen sogenannten Geist, den wir irgendwie zeigen. Das ist nicht nur das Gehirn, das ist nicht nur das Herz, sondern jede Zelle macht uns individuell und uns als Individuum sozusagen aus.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend. Irgendwie habe ich das noch nicht so gehört, obwohl das eigentlich irgendwie naheliegend ist, aber irgendwie habe ich noch nicht so drüber nachgedacht.
Und das Gute ist, wenn das Modell irgendwie stimmt, dann haben wir noch statt irgendwie noch 10 Jahre, haben wir noch 100 Jahre.
Von Terminator.
Wie du gesagt hast, genau, das heißt, nach wie die Sinnflut.
ja. Ja, alles gut. Können die Roboterbabys sich drum kümmern um die Probleme? Genau. Ach, wie spannend. Ja, cool. Dann wünschen wir natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein schönes, entspanntes Wochenende. Und ja, ich weiß gar nicht, ist Neujahr ist Sonntag, ne? Gucken wir beim Montag oder so vielleicht Poddy machen. Können wir schauen. Alrighty. Yes, sir. Dann.
Peace out.
Ciao.